1, 2, 3, 4.
Herzlich willkommen beim Feierabend Gold. Mein Name ist Ayman Abdallah.
Der schon wieder. Hast du die Ayman-Karte gezogen?
Ich, ja, musste sein. Musste sein.
Mein Name ist Samuel Sauersack.
Und wir befinden uns mal wieder in einem russischen Atomboot, 30.000 Meilen unter dem Meeresspiegel. Kurz vor Kabul.
Den British Islands.
Immer noch.
Vor
wir,
Kabul.
Wir liegen immer noch vor Anker. Wir haben uns nicht wegbewegt, auch wenn es lange her ist.
Ja.
Wir haben heute viel vor.
Kurz vorab, RIP Queen. Nicht die Band. Disclaimer, ist nicht die Band.
ja, stimmt. Ja, passt gerade, ne?
Passt zum Thema ein bisschen.
Ja, stolzes Alter.
Stolzes Alter. Wie,
96
ist schon ein Hardcore-Alter, ne?
Also, was die Frau alles erlebt hat.
Die meistbereiste Monarchin der Welt oder sowas habe ich letztens gelesen. Mhm. Also die wirklich überall war so.
Ja, das ist schon heftig.
Wusstest du, dass die Kfz-Mechanikerin war?
Was? Echt?
Das war ihr Job früher, ja. Also Maschinen
Schrauben.
Reparieren und sowas.
What the fuck, wie gut.
Deswegen kannte die sich auch so ein bisschen in technischen Themen aus und hatte immer so diesen Fortschritt gefördert, auch im Internet und was weiß ich.
Okay.
Voll interessant.
Wusstest du?
Ich habe von Spiegel so eine kurze Mini-Doku gesehen.
Ja, weißt du, was die bestimmt nicht erwähnt haben?
Nee.
Dass die Queen Wrestling-Fan war. Und das ist jetzt kein Scheiß.
Okay.
Das ist kein Scheiß. Die war großer Fan von Big Daddy, so hieß der Wrestler. Also hat er sich genannt.
Okay.
Und hier ist der andere Giant Haystacks.
Hat sie ihn zum Wrestler-Ritter geschlagen?
ja, total.
Durfte die das, ne? Das war einer ihrer wenigen Jobs.
Ich weiß nicht mal, aber ob das jetzt ihre Entscheidung war oder ob das eher so eine allgemeine Entscheidung von irgendeinem Rat ist oder sowas. Illuminati zum Beispiel, weißt du, die ziehen ja eh die Fäden.
Die Freimaurer.
Die Freimaurer.
Klassischer Freimaurer-Move.
Ja.
Einfach mal einen zum Ritter schlagen.
Zum Schluss waren es die Scientologen.
Ja.
Die Wichser.
Ich gebe dir mal einen Flyer mit.
Oh, danke. Die moderne Schulhof-CD.
Ja, mein lieber Frank, um was sollen wir denn heute mal wieder schwafeln?
Wir nehmen uns Teil 2 der Cornetto-Trilogie vor und reden heute über Hot Fuzz.
Hot Fuzz.
Zwei abgewichste Profis.
Dankeschön.
Oder, genau. Oder er hat tatsächlich noch einen zweiten deutschen Zweittitel, wenn man so will.
Der Alternative?
Ja, und zwar...
Ist das ein Working Title?
Nee, ich glaube, der war für die Öffentlichen war der richtige Titel, die zwei abgewichste Profis zu Hardcore. Deswegen hat der ZDF entschieden, um 2009 rum, haben die den Film ausgestrahlt mit dem Titel Hot Fuzz, Verbrechen verboten.
Oh mein Gott, das ist noch schlimmer als zwei abgewichste Profis.
Ich sag dir
ist
auch,
noch schlimmer.
Ja, ich bin mir auch fast sicher, dass der auf ZDF nicht mit FSK 16, sondern mit FSK 12 in der 10 Minuten kürzeren Fassung lief oder so. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja.
Na, ich meine, in dem Film fließt ja auch...
Ein bisschen gory ist er, ne? Also es gibt sehr vereinzelte Szenen, die kommen auch nur zwei, dreimal vor, aber die sind schon sehr, sehr blutig, ja.
Ja,
definitiv.
Ja, das stimmt. Aber ich meine, sind ja keine Practical Effects, also es ist ja alles CGI-Blut.
Ja.
Dementsprechend ist
oder
es halt
Ketchup,
auch...
Oder
Ketchup, ne? Oder Ketchup.
Oder Ketchup. Aber da kommen wir auch drauf.
Ja, Mensch, Samuel, worum geht's denn in diesem verdammten Film?
Ja, jetzt musst du mir mit dem Namen nochmal helfen. Wie hieß der? Wie hieß er nochmal, der Main-Character?
Ach so.
Ich bin mit Namen einfach super schlecht.
Ja, das stimmt. Sergeant Angel.
Sergeant Angel. Stimmt, da war Sergeant. Also es geht um Sergeant Angel.
Nicholas Angel.
Ein absoluter Super-Soldaten-Polizist, wenn man so will.
Es ist
fucking... Der in London in der... Ja,
ja, es ist fucking Captain America.
Es ist... Also, ja, im Prinzip ist es der UK Captain America.
Ja, also Captain UK.
Captain UK.
Wir hätten es uns auch einfach machen können. Aber
Captain
okay.
United Kingdom. Ja, und er ist halt ein Polizist unterm Strich, halt Sergeant bei der Polizei in London.
Genau.
Zerreißt dort alles, ist der absolute Statistikgauer, der so gut wie alles halt zerreißt. Jeden Fall löst er auf, geht immer die extra Meile, 9-mal ausgezeichnet, absolut an einer Spitze seiner Karriere sozusagen.
Fucking Endboss war das.
Richtig, genau. Bis er dann aus, naja, widrigen Gründen versetzt wird in ein kleines Dörfchen namens Stanford. Stanford oder Stanford?
Beide enden mit D. Es ist Stanford.
Stanford. Stanford irgendwo in der Provinz England.
Stanford,
okay.
Ja, irgendwo wirklich auf dem Pissland, mitten in England. Es wird nicht genau spezifiziert, wo. Es wird auch nicht mal gesagt, irgendwie so, in der Nähe von XY. Man kriegt halt da keine Infos drüber.
Ja. Aber wenn man so den Film im Weiteren noch ein bisschen erklärt, dann macht es auch Sinn, dass man nicht weiß, wo es ist. Weil es halt so abstrakt ist und sein soll und weit weg und Silent Hill-mäßig halt irgendwie.
Schon.
ein bisschen, klar.
Ja.
Also es ist, so viel kann man jetzt schon sagen, okkulter Film.
Ich meine, in dem Film gibt es auch einen Pyramid Head, ne? Nur anders.
Ja, klar, natürlich. Ja. Sozusagen schon.
Quasi.
Ja, aber kannst du uns noch erzählen, mir und den lieben Zuschauern, warum er versetzt worden ist?
Ja, der gute Mann wird versetzt, weil, weil er zu gut in seinem Job ist.
Überqualifiziert.
Also tatsächlich, ja. Also er wird,
klassische Überqualifizierung.
Er wird ins Büro gerufen und quasi, ja, du wirst versetzt. Also du kriegst eine Beförderung, aber wirst versetzt aufs Land. Ja, warum? Ja, du hast doch gesagt, du wolltest mal aufs Land.
In 20 Jahren,
wenn ich in Ruhestand gehe. Ja, das ist ja egal, kannst du ja jetzt schon machen. Ich will mit dem Chief reden. Ja, okay, hol ich den Chief. Der erzählt genau das Gleiche. Ich will mit dem Chief Inspector reden.
Chief Inspector.
Mit dem will ich jetzt reden, alles klar, der sagt genau dasselbe.
Steht schon vor der Tür, weil er genau wusste, dass er jetzt demounted wird sozusagen.
Der Schauspieler vom Chief Inspector ist auch derselbe wie der Stiefvater aus Shaun of the Dead,
ganz genau.
Da wieder auch sehr viele wiederkommende Schauspieler in dem Film auch da. Freeman ist auch wieder dabei.
Phil Hiser, glaube ich.
Der
Stepfather.
Ja.
Phil.
Ja, kann sein.
Philip.
Wir töten
Philip.
Ja. Der Schauspieler von Herr der Ringe, Martin Freeman hat bei Herr der Ringe mitgespielt. Ja. Und aus Harry Potter, der Hausmeister
Mr. Filch.
Ich häng grad. Ja. Der Hausmeister Mr. Filch spielt auch in dem Film mit tatsächlich. Also es gibt super viele bekannte Schauspieler. Man sieht in der ersten Montage quasi von den Errungenschaften von Sergeant Angel, wie er von einem Weihnachtsmann attackiert wird. Diese Szene das sind zwei Sekunden im Film.
Warum auch immer so lange im Kopf geblieben, diese Szene?
Zwei Sekunden im Film geblieben.
Ja,
wirklich dieser, nur zwei Sekunden. Dieser scheiß Weihnachtsmann wird gespielt von Peter Jackson, dem Regisseur.
Der Simon Pegg in die Hand sticht.
Genau, durch die Hand sticht, ja.
Und damit brüstet er sich, ja, ich wurde angestochen.
Durch die Hand
so ein bisschen, ja.
Ein bisschen, ja.
Was heißt angestochen? Abgestochen.
Abgestochen, ja.
Ja.
Aber es wird halt total absurd eigentlich. Der eine Schauspieler, der auch mitspielt, ist Simon Skinner. Das ist Timothy Dalton, der hat in zwei James-Bond-Filmen den Bösewicht gespielt.
Ja, den kennt man auf jeden Fall, ja, den kennt
das
man.
Das ist ein begnadeter Theaterschauspieler.
Ja, das ist der
Legende,
der UK Sky Dumont sozusagen.
So ein bisschen, ne? So ein bisschen.
Vom Style und der Klasse und so weiter, hat er immer so den Hochnäsigen gespielt. Kann ich mich auf jeden Fall bei James Bond dran erinnern.
Ist so, ja.
Bevor wir jetzt aber aus London abreisen...
Wir sind ja noch nicht fertig. Der hat ja, der kriegt ja als Begründung quasi nicht nur gesagt, ja, du bist in deinem Job zu gut, sondern du zerreißt den anderen, deinen Kollegen hier die Statistik. Rein theoretisch müssten wir Stellen streichen, weil du zu effizient
weil
bist.
Weil du zu effizient bist und halt der Supersoldat bist
du
sozusagen.
Du musst hier weg, ansonsten... Rollen Köpfe und es wird denen vielleicht sogar die ganze Division zugemacht. Das kann ja auch passieren, ne? Also es ist schon ein heftiger Grund und das ist nicht umsonst.
United Kingdom.
Aha.
Ist halt so.
Der war halt wirklich, also wirklich ein fucking, wie du schon gesagt hast, ein Drecks-Supersoldat in dieser Police Force. Richtig krass.
Ja. Ja, wie gesagt, warum ich das eben gesagt hatte, bevor wir aus London weggehen, nur diese Kleinigkeit nochmal mit Phil. Mhm. Das ist auch wieder so eine Vaterfunktion, ne? Am Ende hat er das Sagen so ein bisschen, ne? Weil er sich nicht durchsetzen kann. In dem Fall darf er sich nicht durchsetzen. Richtig. Man muss nochmal kurz, wer die Folge vorher nicht gehört hat, da ging es halt um Shaun of the Dead, also den ersten Teil der Cornetto-Trilogie. Und Phil, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, war halt so wirklich, ja, der Evil Stepdad, ne?
So ein bisschen, ja.
Immer so ein bisschen gehasst. Sie haben es immer mal probiert, klarzukommen, aber am Ende hat es einfach nicht funktioniert und da hatte man immer so eine gewisse Distanz. Und es ist ja auch wie ein bisschen so dieses Oberchef-Angestellten-Verhältnis, weißt du, was ich meine? Also irgendwas haben die sich da wohl schon mal gedacht, denke ich.
Ja, vor allem
war es ziemlich witzig, dass die ihn dann genommen haben.
Es war halt nicht nur irgendein Chef, es war halt wirklich der Ober-Oberchef, ne? Der Chief Inspector, der Chef von diesem Präzisium.
Er sagte ja auch kurz, also ich habe die Macht, jemanden verschwinden zu lassen, denn ich bin der Chief Inspector, wenn ich das will und mir danach ist.
Genau.
So.
Ja, und dann wird Sergeant Nicholas Angel in ungefähr 30 verschiedene Züge gesetzt, mit verschiedenen Taxifahrten zwischendrin. auch wieder hervorragend geschnitten im Film, super gedreht. Diese banalen Szenen wie Zugfahren, auf den Zug warten, beim Taxifahren, so unglaublich langweilige Scheiße, so zu schneiden, dass es wieder interessant wird.
Actionreich zu schneiden.
Genau.
Also du hast wirklich das Gefühl, oh, was geht denn jetzt ab? Richtig. Vor allem die normalen Dialogszenen, die sind schon cool geschnitten, so für normale Dialoge. Aber dann wirst du wirst immer in diese Szenen so reingeschmissen.
Ja.
Das kommt von jetzt auf gleich. Zack, 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 zack. Dann, wie gesagt, du merkst so richtig, um das Gefühl zu vermitteln, ne, wie weit Stanford wirklich weg ist, ist ja eigentlich der einzige Indikator, dieses Handy, was ab und zu, also das Handy-Display, was ab und zu reingeschnitten wird, wo der Empfangsbalken immer so
immer stoppweise runtergeht.
Alle zwei Frames so ein bisschen ein Balken nach unten geht und du weißt schon, okay, das ist wirklich die
fucking Provinz. Du bist mitten im Nirgendwo. Also so wirklich middle of fucking nowhere.
Ja, schon ziemlich, ziemlich cool geschnitten sowas. Kommt öfter vor. Ja.
Richtig.
Außer tatsächlich die allererste Szene, weil die so ein bisschen, die sollte, glaube ich, so ein bisschen kontra wirken. Du siehst im Prinzip nur von der Police Station oder dieser keine Ahnung, ja, Police Station, sage ich einfach mal, diesen lichtdurchfluteten Korridor, gefilmt gegen die Sonne und Sergeant, ich kann mir den Nachnamen nicht
Nicholas mehr. Angel.
Nicholas Angel. Angel, stimmt. Ja, Angel. Nicholas Angel, Angel. läuft dann halt so bestimmt relativ zügig auf die Kamera zu.
Mhm.
Weil aber er irgendwie einem halt mitbekommen hat oder da halt in dieses Office geordert worden ist und so weiter. Aber
es ein Shot.
Ein Shot, genau. Ja. Bis er dann wirklich in die Kamera redet. Aber die haben den Zuschauer einfach warten lassen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Du wusstest, okay, ich habe den ersten Film gesehen, so ein bisschen, alles klar, ich weiß, was mich erwartet. Und da haben sie das alles erstmal komplett entschleunigt und sind dann mit einem Knall eingestiegen. Halt mit diesem Dialog halt.
Weißt 100%.
Du, was ich meine? Das ist total geil, dass 100%. Die Leute so zappeln lässt ein bisschen noch.
Stimmt. Vor allen Dingen, du lässt sie erstmal, du lenkst halt auch in eine total andere Richtung. Du sagst denen jetzt damit ja mit diesem ersten Shot so, ja, vielleicht kommt jetzt ja was ganz anderes, Leute. Vielleicht kriegt ihr jetzt einen ganz anderen Film zu sehen, als ihr gedacht habt.
Ja.
Und dann nach ungefähr drei Minuten Konversation, wir haben euch doch dran gekriegt.
Ja, ja,
ne?
Genau,
es ist
genau.
Nämlich doch das.
Genau das. Das fand ich ziemlich cool. Also gerade so für die allererste Szene fand ich das einen coolen Start.
War gut gewählt.
Ja, fand ich ziemlich cool. Dann geht's nach Stanford, würde ich sagen.
Genau, dann geht's halt mit dieser tollen Fahrt dann hinaus nach Stanford und
Stanford.
Er kommt an dem Swan Hotel, wo er jetzt von der Polizei untergebracht wird. bis auf die nächste Zeit wahrscheinlich als Übergang, bis er sich eine eigene Wohnung dann gesucht hat, bis er Fuß gefasst hat in Stanford.
Man kriegt es nicht mit, aber so ist ja wohl der normale Weg.
Genau.
Deswegen denke ich mal, wird es so sein, ja.
Man kriegt halt auch erstmal einen komplett wieder wirst du von dem Film versucht, auf eine ganz andere Bahn gelenkt zu werden. Nämlich, der kommt in das Hotel rein und es ist so richtig altbacken. Also so, boah.
Es riecht nach Tod.
Es ist wie bei der Oma, nur fünfmal schlimmer und mit noch mehr Polstern.
Alt.
Und genauso viele Polsterschoner.
Ja.
Also ganz schlimm.
Ein Mann schläft nur in der Lobby, in so einem großen, ist in der Zeitung eingenickt sozusagen.
So ein alter Mann, genau, Painter.
Versunken in einem Sessel.
Dann geht er zur Rezeption, so, ja, ich würde gerne einchecken. Und dann kommt von der Frau hinterm Tresen, die sitzt halt gerade da und löst ein Kreuzworträtsel, guckt ihn also nicht direkt an und sagt nur, wie einchecken, du bist doch schon die ganze Zeit hier. Und natürlich setzt dann so ein Music-Cue ein und die Musik wird ganz mysteriös und Nicholas Angel guckt auch total verwirrt. Was?
Direkt wieder am Gefahrwittern, am Crime-Wittern, ja?
Genau,
ja,
das genau. Zeigt
das
nicht,
kriegt er halt nicht raus.
Oder? Das ist nicht nur wieder ein kleiner Nook an den Zuschauer, so nach dem Motto, vielleicht gehen wir auch in die Richtung, weißt du es?
Ja, so ein bisschen Psycho mehr. Ja,
sondern stimmt. Zusätzlich setzt es auch den Ton für den Charakter Nicholas Angel, dass er halt trotz dieser elendlangen Reise dieser unfassbar langweiligen und monotonen Umgebung trotzdem immer noch high alert. Immer noch, der ist in seinem Job halt zu 200% drin.
Den Bull nicht aus den Menschen, sozusagen.
Der Mann ist, wie er ja selbst auch schon zu dem Zeitpunkt in dem Film oft genug gesagt hat, eigentlich mehr mit seiner Arbeit zusammen als mit irgendwas anderem.
Stimmt, das wurde mit seiner Ex gesagt,
kurz, genau.
Die ja bei der Forensik bei der Polizei arbeitet.
Richtig.
Das ist also nicht der Rede wert, die Szene eigentlich, aber da kriegt man nur mal mit, dass er, also die Szene war dafür da, um dem Zuschauer klarzumachen, er lebt wirklich nur für die Arbeit,
genau.
Auch im Privaten und so weiter.
Genau.
Naja.
Ja, und und sie dann, ach nee, ich hab gedacht, sie wären mein Mann. Der ist manchmal ein bisschen verwirrt, so ungefähr, ne? Und er checkt ein, verläuft mit ein paar Wortwitzen noch dabei.
Faschist!
Wie bitte? Dann war das was vom Kreuzworträtsel halt. Es ist, die Konversation ist wieder,
tot, ja.
es ist eine Komik, die man eigentlich selbst sehen muss, was die Konversation angeht.
So ein britisches Tennismatch der Comedy. Weißt du, was ich meine? So den Ball hin und her.
Schon gut. Super schwierig zu beschreiben, weil das halt, wie du gerade gesagt hast, weil das so super britisch ist. Ja, halt. Und britischer Humor ist echt speziell. und wie gesagt, die Szenen, die Edgar Wright halt auch dreht, die sind halt so gut geschnitten, die sind so gut bearbeitet und so gut ineinander reingecuttet. Das funktioniert halt einfach Faust aufs Auge. Und er kommt so in sein Zimmer rein, er wohnt in der Castle Suite. Diese Suite ist einfach nur ein trauriges Zimmer mit so einem, ich weiß nicht.
Viel zu dimme Lampe, draußen regnet, das ist einfach so maximal ungemütlich.
80 Zentimeter.
So mit seiner Topfpflanze, die er schon seit London mit sich rumträgt, weißt du, es ist so.
Die japanische Friedenslilie.
Ja, genau.
Das ist wichtig. Nee, aber weißt du, dann auch so eine 80 cm breite Single-Matratze, viel zu lang durchgelegen, schon weich wie Fick. Dann hast du, was dieses Zimmer so unglaublich traurig macht, in der Ecke vom Zimmer ist so ein Waschbecken mit so drei Kacheln an der Wand drumherum, so, boah, ist das sad.
Ein kleiner einfach. Spritzschutz.
Ja, oh, Gottes Willen, nee.
Ja, so richtig auf 70er halt.
Und ungefähr genauso lange bleibt er auch in dem Zimmer drin, nämlich er legt seine Sachen ab, macht die Tür zu, guckt sich um.
20 Sekunden.
Nimmt sich seine Jacke wieder und geht. Und geht in den,
Wie ist der Pub?
Geht in den Pub, The Crown.
The Crown.
The Crown.
Ist ja so, ja?
Ja.
Okay, The Crown.
Geht in den Pub in diesem Dorf und bestellt sich dort sein favorisiertes Getränk.
Cranberry Juice.
Genau, Cranberry Saft. Ja, dann ist er da in dieser Kneipe, mitten unter der Woche muss man eigentlich von ausgehen, weil er ja am nächsten Tag anfängt. Also entweder ein Sonntag oder halt irgendwann unter der Woche.
Ja, Polizisten arbeiten auch sonntags, also wer weiß. Kann eigentlich jeder Tag gewesen sein, aber wenn man sieht, wie viele Schulkinder, sage ich jetzt einfach mal, auch in diesem Pub unterwegs waren, ich will es nicht vorwegnehmen, kannst du gerne erzählen. Nee, bitte. Wie gesagt, er kommt halt in den Pub rein, orientiert sich erstmal, bestellt sich halt Cranberry Juice. Das mit dem Wein war später, ne?
Das war später.
Und er setzt sich halt hin, guckt sich so ein bisschen um, sieht schon hier den zweiten Hauptcharakter, sage ich jetzt mal, also Nick Frost schon mal. Ohne zu wissen, was wir am Ende noch mit ihm zu tun haben wird und so weiter. Guckt sich so ein bisschen um. Auf einmal wittert er wieder er kriegt wieder dieses Crime-OCD ein bisschen, weißt du, und es wird wieder alles so schnell geschnitten. Und er guckt so, Alter, dieser ganze Laden ist voller Jugendliche.
Ja.
Die sind doch 100% nicht 18 oder was auch immer man, 18, ne?
18.
In der UK.
Ja.
So. Und fängt direkt an, da schon mal Stimmung zu machen, so nach dem Motto, ich räume jetzt mal richtig schön hier auf, rennt überall hin, schreibt sich die Namen auf, bla bla bla, und am Ende siehst du nur so, okay, fuck, das waren 95% Jugendliche in diesem Laden, der Pub ist leer. Dementsprechend war dann schon mal die Connection zu den Ladenbesitzern, zu den Pubbesitzern, die da erstmal richtig abgefuckt waren. Another Cranberry Juice.
I'm fine, thank you.
Thank you. Was halt den nichts einbringt. So, es ist so richtig geil rübergebracht.
Aber er hat seinen fucking Job getan.
Ja, Mann. Ja, aber du sagst es. Er hat einfach seinen fucking Job getan.
In dem Moment. So, ja.
Ne? Weil er es halt nicht rauskriegt. Du kriegst den Job nicht aus dem Bullen sozusagen. Oder wie auch immer, aus dem Menschen. Den Polizist nicht aus dem Menschen. Den Menschen nicht aus dem Polizisten.
Ja, was? Warum?
Ja.
Müssen wir da reden, oder?
Ich meine, sage ich nichts zu.
Jeder braucht sein Hobby und Kingshaming, also ich meine, das ist hier, ne?
Kingshaming ist nicht gut.
Das ist hier ein freier...
Reden von Superreichen. Dann ist das was anderes.
Ja. Wir schweifen ab.
Ja, im Prinzip sieht man dann so angedeutet, dass der letzte verbliebene Gast, Nick Frost ist, also, ne? Nick
genau.
Frost. Wie hieß er doch mal? Oh, ich kann mir diesen Namen einfach nicht merken. Danny?
Danny.
Danny Butt. Der Nachname war schwierig.
Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Den Nachnamen weiß ich gerade nicht mehr.
Danny auf jeden Fall. Den Namen erfährt man noch nicht. Und wie gesagt, Sergeant Angel geht vor die Tür. Was war denn dann? Dann hat er den Brunnen, glaube ich, gesehen. Ne?
Ja, irgendwie genau.
Er hat so einen Glücksbrunnenartig, schmeißt da noch so
einen Penny rein.
So einen Penny rein oder sowas.
Und schaut auf die Goldplakette, von wem diese Statue gefundet wurde. Und da sieht man dann ziemlich viele Namen, die wir alle im späteren Filmverlauf alle kennenlernen, die Figuren.
Ja, das ist auch ziemlich cool.
Genau.
Und dann viele Charakter kennen.
Dann läuft Nick Frost, also Danny, die Figur Danny, läuft halt dann auch raus, hackedicht. Voll wie 10 Matrosen. Sowas von weg.
Ja.
Und geht zu seinem Auto und will da halt die Autotür aufmachen. Und Sergeant Angel sieht das und so, Kollege, nee.
Du versuchst doch jetzt nicht gerade Auto zu fahren,
Bist du bescheuert? Nee, alles klar. Sergeant Angel dreht sich um, schaut sich die Plakette nochmal näher an und natürlich setzt Danny jetzt in seinem Auto, setzt den Rückwärtsgang ein und überfährt fast Sergeant Angel.
Muss doch so eine Judo-Rolle zur Seite machen.
Genau.
Und nimmt einmal diesen halben Brunnen damit, ja genau.
Ja, damit zieht er den raus und bringt ihn erstmal aufs Revier, wo er ihn erstmal fragen muss, wo das Revier ist, weil er war ja noch nicht da. Er hat ja noch nicht angefangen. Auf dem Weg dahin sammelt er noch ungefähr 4 andere von den Jugendlichen, die er noch aus dem Pub kennt, ein, die irgendwo draußen noch rumgelungert haben, irgendwie hingepisst haben.
Hingepisst, waren noch besoffen und wollten es nicht dürfen, etc. Ja, genau.
Genau, bringt die alle erstmal schön ins Polizeipräsidium und packt die dann alle in die Zelle. Damit ist der Abend dann auch erstmal gelaufen für Sergeant Angel.
Richtig, genau.
Geht dann heim, also ins Hotel wieder. Und am nächsten Tag kommt er wieder und stellt fest, hey, die Zelle ist leer, wo ich diesen Danny da reingesteckt habe.
Geht voll alarmlos, trommelt alle zusammen, schreit irgendwie rum, wo ist der? Blablabla.
Der Erste, der kommt und nachfragt, was los ist, Danny. Angezogen wie ein Polizist. Wie kann das sein? Ja, er ist Polizist. Scheiße, was?
Why are you dressed as an officer?
I am one. Weil Danny ist nämlich der Sohn von Frank Butterman. Dem Polizeiinspektor da in Sanford. Da ist auch dann ein bisschen klar, wie er den Job bekommen hat und warum er den überhaupt hat.
Richtig, genau.
Warum er halt trotzdem sich hinter
den Kopf sendet. Er ist halt so ein bisschen so charakterabhängig, halt der Dump. So ein bisschen.
Ja, er ist schon der Dumme.
Er ist schon ein bisschen dumm, aber halt auch naiv total. Total naiv irgendwie.
Aber lieb.
Aber lieb.
Lieb, aber doof.
Im Prinzip wie bei Shaun of the Dead.
Ja, nee, also nee. Eddie.
Vom Intelligenzgrad meine ich.
Eddie war ein Hurensohn.
Ja, der war ein Bastard. Das stimmt.
Eddie war ein richtiger
Wichser. Das meinte ich auch nicht. Ich meinte nicht das Liebsein-Ding, sondern einfach dieses.
Den IQ.
Ja,
also so grundsätzlich.
Ja, so doof halt.
Ja, ein bisschen doof, ja. Finde ich gut, dass da auch Nick Frost im dritten Teil der Trilogie da auch das komplette Gegenteil spielt.
Ja, stimmt.
Der ist ja nämlich so mit der Intelligenteste aus der Gruppe.
Mhm. Ja.
Das fand ich ganz cool. Da wurden die Rollen ein bisschen getauscht.
Das ist eine gute Balance.
Ja.
Ne?
Ja.
Das gleicht alles wieder ein bisschen auf von den ersten 2 Teilen.
Ich muss unbedingt mehr von Nick Frost sehen, weil der hat so viele mehr Filme gemacht, die ich nie gesehen habe.
Ich könnte dir da nicht einen nennen, außer
ich,
die drei.
Ich auch nicht. Ich sehe nur immer wieder irgendwelche Screenshots, wo er halt dabei ist und denke mir so, Alter, wo spielt der überall mit? Ich muss da mal ein bisschen hinterher sein.
Ja, sag mal hinterher. Es kann interessant sein.
Ja,
Ich hab da gerade ein bisschen meine Tom Cruise-Schleife hinter mir. Und wie gesagt, ich wusste nichts über den. Privat kann man wirklich vergessen so.
Ja.
Aber er ist halt ein guter Schauspieler. Und ich habe viele Filme nicht gesehen von dem, wo ich jetzt nachgeholt habe. Ist schon. Also mach das mal. Mach das mal mit Nick Frost auf jeden Fall.
Ich muss das auch mit Carl Urban machen. Carl Urban ist halt so ein bisschen. Also Carl Urban ist schon im Moment ein bisschen mein Man-Crush, ne?
Ehrlich.
Der Typ. Das ist einfach ein geiler Typ.
Du bist verliebt.
Na, so ein bisschen. Sag's nicht meiner Frau.
Nein,
ja.
Auf keinen Fall.
Ja, nee, aber Carl Urban ist halt ein bös guter Schauspieler. Und der ist im Star Trek-Universum, der ist im MCU, also Marvel-Universum, der The Boys.
Mhm.
Der spielt Herr der Ringe.
The Boys ist eine coole Serie. Ey.
Mega gute Serie. Mhm. Also da bin ich echt. Und Carl Urban kann halt einfach alles. Und wenn der halt mit seinem unglaublich dicken Akzent und seiner krass tiefen Stimme, ey, der könnte eine Stunde lang einfach nur random Wörter vorlesen, ich würde es mir als Hörbuch kaufen. Der
Akt 1.
Der hat so eine coole Stimme einfach. Okay. Ah, so ein geiler Typ. So, okay, bin fertig.
Ja, bei mir wäre es Klaus Kinski. Der hat so viele krasse Werke geschaffen. Laut ihm.
Was soll diese Fragerei? Ich verstehe das nicht. Max Giermann, wo bist du?
Ich bin der Letzte, der den Raum verlässt. So geil. Also, egal, wir schweifen total ab. Aber muss auch sagen, wir nehmen sehr spät auf heute.
Ah ja, es ist jetzt kurz vor 12 nachts. Ups.
Ja, macht ja nichts.
Ja.
Wo sind wir denn jetzt eigentlich stehen geblieben? Also... Unsere zwei Hauptcharakter haben sich kennengelernt, so halbwegs. Dann geht es ein bisschen weiter durchs Department, sag ich jetzt mal.
Genau.
Durch die Polizeidienststelle dort.
Genau, genau.
Da kriegt der Sergeant Angel ein bisschen seine neuen Kollegen näher gebracht, sag ich mal.
Ja.
gut, Namen kannst du vergessen, die haben so abgefuckte Namen.
Die besten sind die zwei Andrews.
Die Andrews,
die beiden mit den Schnauzen, die sind halt die besten, weil die sind, das sind auch
Brüder
solche.
Brüder oder Zwillinge?
Nee, nix davon, das sind halt Kollegen, die sehen sich halt nur
ähnlich. Die sind aber schon sehr auf.
Ja, ja, klar.
Ja.
Ah, das sind solche
Hängen immer zusammen rum, sind immer so auf cool, sag ich jetzt mal, immer am Rauchen. Immer
ja, am Rauchen. Und Sonnenbrille auf.
Ja.
Im strömenden Regen, Kippe ist schon nass. Sonnenbrille trotzdem auf, scheißegal, vollkommen wurscht.
Prestige bewahren.
Hammer.
Hammer. Wie gibt's noch? Dann gibt's hier diesen mit den Hardcore-Koteletten da. Wie ist der denn?
Weiß ich nicht, wie der heißt, aber das ist so ein bisschen der Nerd.
Der Nerd, aber auch harter Nichtsnutz sozusagen. Ja, macht im Prinzip nur, was ihm gesagt wird, wenn überhaupt.
Genau.
Dann gibt's den CCTV-Typen.
Der ist von der Nachbarschaftswache.
Von der Nachbarschaftswache, stimmt. Der arbeitet quasi mit der Polizei, die stellt zusammen. Mhm. Ne? Der hat seinen kleinen CCTV-Raum.
Von der Neighborhood Watch Associated, Abkürzung NWA. Da war auch Ice Cube dabei in der Gruppierung und man kennt's.
Snoop Dre.
Und sag mal, jeder halt. Da war jeder mal dabei. Nee, dann gab's noch den alten Mann, den keiner versteht.
Stimmt, der alte Mann, der irgendeinen Akzent gesprochen hat.
Genau.
Obwohl doch jeder versteht ihn, nur halt. Ne?
Das ist
wie wenn SpongeBob mit Gary redet.
Ja.
Ne? Die Zuschauer verstehen ihn nicht, logischerweise. Also Gary, aber SpongeBob auf jeden Fall. Ja, sowas.
Dann gibt's noch die übersexualisierte Frau. Die selbst halt.
I like a good girl.
Diese Scheißlache.
Ist so geil.
Oh,
halt so richtig, okay, du arbeitest seit 30 Jahren nur unter Männern.
Ja.
So auf dem Level.
Also quasi jedes
damit
Mal.
Abgefunden.
Jedes Mal, wenn die den Mund aufmacht, macht sie selbst einen sexistischen Witz über sich selbst.
Über sich selbst, genau.
Also,
aber höchst sexualisiert durch die Blume.
Das ist das Ding. Die Figur an sich ist halt hart sexistisch, aber dadurch, dass sie die Witze selbst macht, wird es wieder, finde ich auch wieder total intelligent geschrieben, weil das gleicht sich so ein bisschen aus.
Weil auch alle wieder drüber lachen, weißt du, und
richtig.
Sie am lautesten so.
Richtig.
Das ist voll gut.
Und wenn man das mal so ein bisschen tiefer betrachtet, könnte das auch eigentlich halt nur so die einzige Möglichkeit für sie sein, diesen Witzen zu entkommen, indem sie selbst macht.
Das stimmt. Kann sein, dass es so eine komplett kaputte Persönlichkeit ist wahrscheinlich, weißt du, diese das ist ihre Fassade, ihre Mauer, ihr Schutz so.
Und eigentlich weint sie jeden Abend, weißt du, so richtig,
wenn sie nicht im Pub wäre, ne, muss man auch dazu sagen.
Ja, stimmt auch wieder.
Jeder
ne?
Polizist hängt im Pub rum, das war abends und mittags beim Mittagessen,
genau, mit einem
schönen Pint.
Stimmt, es wird ja erstmal,
es passiert nichts.
Eines der ersten richtigen Cutaways dann von dem Polizeipräsidium ist dann so, ja, es ist jetzt 11:30 Uhr, ja dann Mittag, ne, Cut, das erste Pint im Pub wieder. Und keiner isst was.
Effektiv, was haben sie gemacht? Sie haben Sergeant Angel die Räumlichkeiten gezeigt, den Riot Room, die Asservatenkammer, jeweils halt verstaubt oder leer.
Genau.
Weil nichts passiert da oder sich zumindest niemand kümmert um irgendwas. Und wie gesagt, das war das Einzige. Am Ende gab es halt noch Kuchen, weil Danny jetzt ab jetzt jede Woche Chunky Monkey, haben sie ja gesagt, mitbringen muss, weil er seinen Helm verlegt hat und so ein Scheiß. Deswegen muss er Eiscreme mitbringen oder was Kuchen am Anfang.
Kuchen musste er mitbringen wegen dem Helm, weil er seinen Helm verloren hat.
Die Eiscreme.
Das Eis musste er, ja, weil er besoffen Auto gefahren ist.
Ach, das war deswegen. Ja, stimmt.
Und das ist ja viel ernster, deswegen muss er ja einen ganzen Monat lang Eis holen.
Ja,
genau. Das ist total ernst.
Deswegen
ne?
sieht man halt, wie gesagt, wie sie auch am ersten Tag halt Kuchen essen.
Genau.
Generell immer jeder
am
Essen.
Immer
am
Fressen, die Fresse.
Muss man dazu sagen. Und dann, wie gesagt, wie du schon sagtest, so, alles klar, 11.30 Uhr. Ich würde sagen, es war jetzt hart genug heute. Jetzt erstmal Pause Mittag. Und dann geht's halt wieder ins Crown.
Richtig. Und dann sitzen sie da und du erwartest in einem Pub in der Mittagszeit, dass die da halt dann, keine Ahnung, Mittagessen. Ja, nee, die haben alle ein Bier vor sich stehen.
Ja, selbstverständlich.
Alle, und nichts zu essen. Also,
nichts zu essen und rauchen.
Die sind immer am Futtern, wirklich. Also in jeder Szene, wo die im Polizeipräsidium sind, sind die am Essen. Ich glaube, das soll noch mal mehr darstellen, dass sie nichts tun auf der Arbeit.
Ja, auf jeden Fall.
Oder vielleicht sogar.
Alles ist darauf angelegt, dass sie nichts tun.
Ja, genau. So. Aber das ist nochmal so der extra Stück drauf.
Wir haben auch einen vergessen, und zwar den Typen an der Rezeption sozusagen. Am Empfang.
Oh, ja.
Mit dem kleinen Twist der.
Genau. Der am Empfang sitzt, der auch immer sehr, immer am Lesen ist. Der
liest immer. Nobody tells me nothing.
Nobody tells me nothing. Das ist richtig. Es sind alle sind entweder desinteressiert oder nichts nutzt.
Das kann man eigentlich spoilen, ist egal. Also am Ende kriegt man ja mit, dass es zwei Personen sind, ne?
Ja, genau, weil das ist, Sergeant Angel kommt an dem nach diesem Abend, wo er alle eingesackt hat, am nächsten Morgen, ne, wo wir jetzt schon waren,
genau,
kommt er wieder und da sitzt derselbe Typ halt da, nur mit einer quasi Dauerwelle-Frisur.
Und halt viel schlechter gelaunt.
Und viel schlechter gelaunt. Und Angel fragt sich halt so, hä, warum, was ist mit dem los? Und weiß jetzt nicht, wovon ich rede.
Gehabt oder was?
Ja, genau. Und zum Schluss stellt sich halt raus, dass es zwei verschiedene Personen sind, die auch da waren. Halt. Genau, der eine hat halt nur, ja, Lockenwickler-Friese.
Ist auch so ein Joke, der nützt der Story nichts.
Überhaupt nicht.
Es ist so, null. Es ist einfach so mit eingestreut, wie so ein Grain of Salt, so ein bisschen. Das ist total geil.
Aber vollkommen
Ding, so random so halt.
Richtig. Ja. Ja, dann dann machen sie Mittag. So viel mehr passiert dann auch nicht mehr an dem ersten Tag.
Ja, eben.
Also da ist nicht mehr so viel dabei. Die reden noch die ganze Zeit drüber. Sieht man das erste Mal die Begeisterung oder die ersten Charakterzüge von Danny werden da sichtbar. Weil er super interessiert dran ist an dem super Cop sein in London mit Schießereien und also so ein bisschen, er idolisiert Nicholas Angel so ein bisschen.
Er bewundert ihn halt als den Held, den er eigentlich ist, sozusagen,
ja.
Aus seiner Sicht. Und zwar der Großstadtbulle. Das ist wie entweder ich fange bei der Polizei Berlin an oder bei der Polizei Brandenburg. Weißt du, es ist 20 Kilometer auseinander und Welten liegen dazwischen. Weißt du, hier ist das Cottbusser Tor und da ist halt wirklich die Gans, die entflohen ist, sozusagen. Und, ja.
Eine entflohene Katze.
Genau, und mit diesen Augen blickt er so auf ihn, auf den großen Londoner Hardcore-Polizisten hinauf und will halt alles wissen, fragt ihn aus wie so ein Schulkind im Prinzip. Das wird ja auch nochmal beleuchtet, so eine Szene, wo er wirklich in der Schule einen Vortrag hält und der Einzige, der eine Frage hat, ist ständig Danny, der die Hand hebt.
Hast du schon mal jemanden abgestochen?
Hast du schon mal jemanden erschossen?
Wie hat sich das angefühlt? Hast du schon mal im Sprung zwei Waffen abgeschossen? Nein. Hast du im Sprung schon mal eine Waffe abgeschossen? Nein. Wurdest du schon mal angeschossen? Wie fühlt sich das an? Das war das Schmerzhafteste, was ich je erlebt habe. Was war das Zweitschmerzhafteste?
Genau.
Halt dein Maul.
Total geil, total geil. Bringt aber auch richtig gut rüber. Wirklich wie so ein kleines Kind, das er ja eigentlich auch im Prinzip ist. So.
Halt
nicht einen Fall gelöst sozusagen in seinem Leben, weil halt wirklich lame as fuck, der Job.
Aber wie du schon am Anfang gesagt hast, diese naive Begeisterung dafür einfach. Ja. Der ist wirklich so ein bisschen schon hin und weg von dieser Persönlichkeit Nicholas Angel, die halt da vor ihm ist. Und dass er sein Partner.
Richtig.
Die werden ja zueinander zugeteilt quasi. Oder beziehungsweise, die werden ja nicht mal zugeteilt. Das passiert einfach.
Es ist einfach so gekommen, muss man dazu sagen. Ja,
aber stimmt. Ich glaube, das liegt auch daran, dass die halt einfach einen Fick drauf geben, wer da mit wem rumhängt. Und die könnten auch alle einfach nur die ganze Zeit auf dem Präsidium rumsitzen und es wird keinen stören.
Man muss sagen, die zwei Andrews sind sozusagen ein Doppelteam. Dann hier der Nerd und die Alte. Die haben immer zusammen gewonnen, bei dem ersten Unfall zum Beispiel.
Ja, und der
kommt jetzt gleich so.
Und der Alte und der Hund.
Und der Alte und der Hund.
Stimmt. Ne? Stimmt, die waren immer so im Zweier gespannt.
Der Obermufti, der Vater von Danny.
Der war meistens allein unterwegs.
Inspektor.
Genau. Ne?
Inspektor ist immer alleine unterwegs.
Richtig.
Und der Rest ist halt Nachbarschaftswache oder Rezeption sozusagen. Und das zweite Team, Rezeption.
Ja.
Ne? Sozusagen. Ja. Also wieder ein Zweier-Team, meine ich damit.
Richtig.
Na, interessant.
Ah, sieht man halt die, das geht halt wirklich so Tag für Tag, ist es dann wirklich immer derselbe Ablauf. Man hat dann so eine kleine Montage, würde ich es mal nennen, wo sie verschiedene Tage nacheinander durchleben und es ist wirklich immer dasselbe.
Es ist immer dasselbe.
Und es ist ohne Ereignisse.
Es passiert nichts. Sie gehen von Shop zu Shop sozusagen, holen sich ein Eis,
Netto.
Und es passiert nichts am Ende.
Richtig.
Und das war dann auch, glaube ich, so, also da, wo es dann gezeigt wurde, dass wirklich nichts passiert und so weiter, das erste Mal, dass Danny dann Sergeant Angel fragt, komm, lass mal ins Pub gehen.
Genau.
Das war ja dann im Prinzip der Abend, wo sie dann wirklich das erste Mal zusammen einen trinken gehen. Unter anderem.
Das war ein bisschen später. Oder? Das war ein bisschen später.
Danach ist doch der Unfall passiert, nach dem Pub-Abend.
Nee, das war ein bisschen später. Das war nämlich.
Ich hätte es schwören können.
Nee, pass auf, das war. Da haben sie dann nämlich an dem einen Tag, wo sie dann im Auto gesessen haben und sich Danny aktiv darüber beschwert hat, dass ja nichts los ist hier. Und dass er ja gerne das.
Beim Blitzen? Als die Autos geblitzt haben?
Nee, das war noch davor.
Davor, ne? Das war nämlich davor. In der Innenstadt.
Genau, in der Innenstadt haben sie da gesessen.
Okay, dann weiß ich, was du meinst.
Und haben dann. Danny hat halt gesagt, so, ich würde gern das erleben, was du erlebt hast. Und Danny dann so, guck mal hier, pass mal auf, schau mal, was ist mit dem Typ da drüben? Der hat so einen langen Mantel an, warum denn? Es sind 20 Grad, warum hat der so einen Mantel an? Ne? Fühlt ja irgendwas im Spilde. Und dann sagt, das ist nur der alte Mister, bla bla bla, als ob, ne? Und dann zeigt er auf einen Dude.
Stimmt, das kam davor, ist vollkommen richtig.
Genau, zeigt er auf einen Typen und der hat so eine Kappe tief ins Gesicht getragen und hat so einen ultra schlachsigen und viel zu großen Jogginganzug an. So richtig, also richtig...
He's fuck ugly.
Warum trägt er die Kappe so tief im Gesicht? Ja, scheiße, hässlich ist man natürlich. Und dann schlägt Danny nämlich vor, komm, können wir noch mal in den Laden gehen? Ja, wir waren gerade im Laden. Ja, nee, ich habe an einen anderen Laden gedacht. Und dann gehen sie in den Supermarkt. In den Supermarkt von Simon Skinner.
Ja, stimmt.
Eine Figur, die wir schon kennengelernt haben, Nicholas Angel. Ich will die ganze Zeit Nicholas Cage sagen. Ist ganz schlimm. Wo Nicholas Angel morgens joggen war.
Hast recht.
Und Simon Skinner kennengelernt hat, der den Supermarkt besitzt. Also, das
den auch noch voll abzieht beim Joggen. Dann, genau. Ne? So schneller angekommen und schneller wieder weggezogen.
wie ich am Anfang gemeint habe, gespielt von Timothy Dalton, einem begnadeten Theaterschauspieler, der in 2 Bond-Filmen mitgespielt hat in den 70ern. Hot Fuzz war tatsächlich sein vorletzter Film, den er gemacht
Echt?
Hat. 2010 hat er noch einen gemacht, danach keine Spielfilme mehr. Auch begnadeter Schauspieler, hervorragend gecastet, finde ich. Der kommt so richtig rüber wie zwar ultra charismatisch, aber auch super creepy.
We are already firm, friend. So richtig creepy.
Und immer auch die Hand auf der Schulter.
Ja, genau. Und diese Anspielung immer auf Tod und Verderben und sowas. Ja, geil.
Genau, dann wird er nämlich von Simon Skinner wird er dann ins Büro gerufen. Ist schon ein bisschen komische Stimmung. Und einfach nur wollte er das, ja, weil er wollte, er fand das toll, dass der neue Polizist in der Stadt das lokale Business unterstützt. Mhm. Und dann zeigt Nicholas Angel auf den Überwachungsbildschirm hinter ihm und sagt so, ja, da solltest du mal da hingucken. Das ist nämlich ein Ladendieb gerade am Machen, steckt sich gerade Sachen in die Hose.
Zufälligerweise genau der, den sie vorher abgecheckt haben mit den Baggy-Klamotten, der Fuck-Ugly-Typ.
Genau der. Also Nicholas Angel ab in den Sprint und verfolgt den Dude. Also stellt ihn erstmal im Supermarkt und dann geht die Verfolgungsjagd los. Die rennen einmal quer durchs Dorf quasi. Also komplett durch, wenn man so will. Die jegliche Abkürzung, Nicolas Cage, siehst du? Jetzt hab ich schon wieder.
Nenn ihn doch jetzt einfach so.
Nein.
Die Leute wissen doch, was du meinst. Nicolas Cage.
Fick dich, nein. Das musst du nicht tun. Das ist schon immer bei mir im Kopf so. All hail our God. Ja, also hast du keinen Nicolas Cage-Schrein bei dir zu Hause?
Ich habe Nicolas Cage-Kissen. Das reicht.
Ich habe eine Hose.
Das ist mit Fenchel gefüllt.
Ich habe eine Nicolas Cage-Hose und das ist nicht mal gelogen.
Stimmt, die hast du sogar.
Die habe ich nämlich tatsächlich.
Die habe ich das sogar an.
Ja, die ist nämlich super. Toll.
Die ist wirklich, ja, die ist gewöhnungsbedürftig.
Nein.
Sag ich so.
Nein. All hail Nicolas Cage. Nee, wir waren, nach einer ewig langen Verfolgungsjagd, fangen sie den tatsächlich, also, naja, indirekt. Angel rennt irgendwann ein paar Kids vorbei, schnappt sich eine Sprühdose.
Ja,
und schmeißt es dem Typ einfach nur gegen den Kopf. Übrigens eine Anspielung an Crocodile Dundee.
Echt?
Da kam er im zweiten, glaube ich, war das, da kam das vor.
Seit 10 Jahren nicht gesehen oder so.
Bei mir ist das länger her.
Ja.
Bei mir ist das länger her.
Das ist doch kein Messer. Das ist ein Messer. Das ist
die einzige Szene, die jeder noch zitieren kann. Ey.
So.
That ain't a knife. This is a knife.
Ist auch alles, was ich noch weiß aus dem Film.
Ja, reicht ja auch.
Ja, wie auch immer.
Und sie gehen nämlich in den Pub und gehen richtig mal, also dass Nicholas auch mal einen trinkt. Das machen sie nämlich zur Feier des Tages, weil sie diesen Ladendieb gestellt haben. Deswegen gehen sie dahin. Und gehen
stimmt, weil sie, ja, stimmt. Aber ein Achievement haben sie für den Tag nicht erreicht, und zwar, sie haben die Gans nicht gefangen.
Ich red Blödsinn.
Was denn?
Nee, der wurde ja dann freigelassen. Aber ja, den Schwan haben sie auch nicht gekriegt. Aber nee, der Dieb wurde ja freigelassen.
Ja, weil er doch der Cousin von der Schwester, vom Bruder, von blablabla war.
Irgendwie sowas, und weil Simon Skinner gesagt hat, komm, jeder
stimmt,
verdient eine zweite Chance.
Ja, er hat keine Anzeige erstattet.
Die waren feiern, als sie dann nämlich die Waffen gefunden haben.
Beim Hogwarts-Hausmeister.
Ich hab die Waffen gefunden.
Ja, aber das haben wir ja von Anfang an schon gesagt, weil der Film ist echt undurchsichtig, was so eine rote Linie angeht.
Es passiert so viel
links und rechts und oben und unten. Also wirklich,
ja.
Das ist krass.
Man muss sagen, wir haben jetzt hier wirklich vor dieser Aufnahme, wir haben uns den Film literally vor einer Stunde angeguckt.
Vor einer Stunde maximal angeschaut, ja.
Also es ist nicht lange her, aber es passiert so viel in so kurzer Zeit.
Ja.
Da verliert man schnell mal oder da kommt man schnell durcheinander. Nee, die haben, die werden dann weggeschickt, als denen gesagt wird, so, ja, der stellt keine Anzeige, ne, wird fallen gelassen. aber ihr könnt mal zu dem und dem gehen. Der hat wieder auf fremdes Vieh geschossen. Mhm, auf Viecher, genau, die nicht ihm gehören, auf seinem Land.
Ja, genau.
Der debile Bauer.
Genau.
Außerhalb. Ja, ja, stimmt.
Das ist dann nämlich Mr. Filch, ne, aus den Harry Potter Filmen, der Schauspieler, der da den Hausmeister gespielt hat.
Tief britischen Akzent spricht, den keiner versteht.
Also wirklich, das.
Da war der Alte auch dabei.
Genau, der Alte war zum Übersetzen dabei.
Der alte Polizist.
Und der Alte musste dann von Danny übersetzt werden für Angel. Also war das dann ein Dreiergespann an Dolmetschern.
Dreiergespann, ja. Einmal stille toll. Post.
Oh, he said it's alright. Ja, oh, okay, alles klar.
Am Ende ging es dann nur darum, ja, haben sie eine Lizenz für die Waffe, weil er da so am Zaun gelehnt stand mit so einer Double-Barrel-Shotgun. Uh-huh. So Magazin aufgeklappt.
So ganz locker. So,
dafür ja.
Wie dafür?
Wie für die ja.
Moment.
Und dann zeigt er ihm dann im Prinzip seine Scheune mit seinen wie heißt das? Egal, mit Zweiten Weltkriegswaffen ohne Ende, gespickt davon. Wie sind sie an die Waffen gekommen? Hab ich gefunden.
Mhm. Mitten in dieser Chat steht halt auch noch eine fucking Seemine.
Ja,
eine Seemine, wie abstrus. Also das sind ja nicht Zweite Weltkrieg, das sind ja teilweise moderne Schrotflinten und sowas. Das sind ja richtig moderne Waffen teilweise einfach nur.
Das war bunt gemischt, was da hing, ey. Da war alles.
Ja, die Schrotflinten, die sich Angel später auf den Rücken schnallt, das waren moderne Shotguns.
Ja, stimmt, die schnappt er sich am Ende aus der Asservatenkammer da.
Auch die ganzen Pistolen und sowas, von alles moderne, relativ moderne Waffen, aber es wird halt nie aufgeklärt, woher die kommen.
Natürlich nicht.
Es wird nie aufgeklärt. Fick dich doch, Mann. Das kann doch nicht sein.
Ich find's gut, wie diese blöde Seemine dann am Ende hochgeht. Oder nee, weil irgendwas geht doch hoch.
Ja, ganz zum Schluss. Aber.
So, ganz am Schluss, ja, stimmt.
Aber
Was passiert in dem Film, fällt mir gerade auf. Ja. Meine Güte, das kann man gar nicht zusammenkriegen alles.
Ist so.
Jesus.
Wo haben sie die Waffen her?
Also chronologisch ist echt schwierig.
Und da gehen sie dann das erste Mal richtig einsaufen. An dem Abend dann.
Weißt du, was wir jetzt machen?
Wir gehen jetzt mal aufs Klo.
Wir gehen jetzt auch mal kurz richtig schön einsaufen.
Genau.
Ja, damit wir hier auch mal wieder eine klare Birne kriegen, weil wir haben die Pause nämlich ein bisschen überzogen, weil wir beide nicht drauf geachtet haben.
Mensch.
Aber das macht nichts.
Die Leute wollen mehr.
Pause weglassen.
Nix.
Ich mach mir die Hose durch.
Ich halte jetzt nicht mehr die Luft an. Ich atme jetzt nicht mehr.
Ich mach das nur für euch. Nochmal. Alles klar.
Ja, Mädels, wir hören uns gleich wieder.
Wir hören uns gleich wieder. Bis dann.
Noch
das
da?
Sind wir wieder, ha?
Ja, nicht
schön?
Nicht weggehen.
Nein.
Bleibt hier.
Nein. Ich habe 5 Euro.
Komm schon.
Für jeden von euch.
Bitte.
Obwohl, inzwischen wird es wehtun. 5 Euro
wieder. Oh ja, das wird wehtun. Das wird wehtun. Wir sind wieder da, hallo.
5 Cent.
Bitte. uns ist während der Pause aufgefallen, dass wir tatsächlich was übersprungen haben.
Ja.
Wir haben was vergessen.
Wir müssen die Schande gestehen. Der Frank wird es euch gleich mal kurz aufrollen jetzt.
Ja, ich versuch's mal.
Wirklich, ja.
Ja, wir haben vergessen. Also, wie wir schon gesagt haben, es ist schwierig, bei dem Film wirklich in einer geraden Linie zu bleiben beim Nacherzählen.
Das ist echt schwer.
Fällt mir wirklich auf. Aber wir haben natürlich den ersten Unfall vergessen. Bevor die jetzt groß saufen gehen und sowas, wir halten die Situation davon einfach mal fest und springen da später wieder drauf. An einen diesen Tagen vorher, wo es so monoton war und langweilig, waren sie unter anderem auch an der Schnellstraße oder an der Straße und haben da mit so einer Lasergun gestanden im Auto und haben halt geblitzt. Haben sich unterhalten und ja, irgendwann rast halt einer vorbei mit 60 km/h in der 30er-Zone. Also angehalten und da ist mir aufgefallen, da haben sie noch kurz vorher drüber geredet, hat Angel noch gemeint, ja, das ganze Leben ist nicht nur Action und Verfolgungsjagd. Und dann rast halt das Auto vorbei, sie hinterher. Aber anstatt das dann zu filmen wie eine kleine Verfolgungsjagd, besteht das aus genau 2 Cuts, die einfach nur kurz zeigen, nämlich einen Blinker und beide Autos, wie sie hintereinander stehen. Ja. Es wird nicht gezeigt, wie die hinterher
rasen. Den Schalter von der Sirene noch.
Genau.
Klick.
Und das war's.
Burn the roof oder was er sagt.
Und das war's. Sonst siehst du nichts davon.
Das ist halt auch wieder so kontra, ne? Da hast dann die langweilige Szene, die zwar schon, also wie jetzt die Zugfahrt zum Beispiel, genau, am Anfang, die halt wirklich sehr für das, was es ist, kurz gehalten ist und dadurch spannend wurde. Und jetzt hast du eine spannende Szene, die halt fast schon gedämmt worden ist durch denselben Cut-Stil.
Richtig. So.
Das ist voll cool.
Die sie
das
halt,
hat auch gut reingepasst, ja, weil es von Dialog zu Dialog gejumpt ist. Und du hattest nicht so diese Action-Szene dazwischen sozusagen, sondern du hast so einen flüssigen Übergang irgendwie,
genau,
gehabt. Keine Ahnung.
Genau. Cool. Und ja, da hattest du dann einen, den Namen werde ich mir jetzt, habe ich mir nicht gemerkt, der ist auch ziemlich unwichtig im Grand Scheme.
Ja.
Sitzt halt einer drin mit seiner Ollen nebendran quasi. Vom Alter her könnte es seine Tochter sein. Der gerade auf dem Weg ist zu den Proben, weil sie spielen ja im Theater gerade eine Hommage an Romeo und Julia.
Ja.
Mit den beiden Personen, die da im Auto sitzen, als Hauptfiguren. Und sie sind halt zu spät zur Probe. Und Nicholas Angel steht einfach nur da und schreibt mit dem Block, mit seinem kleinen Blöckchen, einfach nur alles mit. Schreibt einfach nur mit.
Jedes Wort mitschreiben.
Jedes Wort. Und das bringt
Druck aufbauen.
Genau. Und das bringt diesen Typ so zur Weißglut, dass er sich zum Schluss halt doch einfach nur entschuldigt. Und ja, kommt nicht wieder vor.
Er verhaspelt sich immer mehr vor allem. Er
genau.
verhaspelt sich immer mehr, immer mehr. Angel schreibt mit. Hier rigoros jedes Wort.
Aha.
Ja. Ist auch gleichzeitig eine gute Lesson für Danny gewesen.
Genau.
So nach dem Motto, du brauchst keine Gans.
Also brauchst nur einen Block.
Keine Waffen, nicht die Gänse, sondern genau. keine Waffen. Du brauchst nur diesen Block.
Ja, das ist die wichtigste Waffe.
Der hat mich schon tausendmal den Arsch gerettet, sozusagen.
Ja, ist so.
Ich kann es mir vorstellen, dass es wirklich so ist.
Auf jeden
scary,
Fall.
Wenn dann jemand da sitzt, du kennst es ja, wenn man bewertet wird oder sowas.
Mhm.
Du weißt nicht, was die Leute da schreiben.
Richtig.
Bewerbungsgespräch oder sowas, weißt du? So.
Oh, das ist ganz schlimm, ne?
Ja,
das
was,
ist ganz
was,
schlimm.
Was, ich muss da reingucken.
Warum steht da was?
Was steht da?
Zeig mir das. offene Karten, du Ficker. Ich
ja,
dachte,
Mann.
Wir sind ja eine Familie.
Ich soll doch auch ehrlich sein. Wir sind doch eine Familie.
Hurensohn. Und schwedisch.
Immer wieder klassisch auf Mutter gegangen. Ganz gottlos. Naja, aber ja.
System genau. gedribbelt, Bruder.
Ja, richtig. Genau. Und am Ende war es halt, ne, dieser Theater-Spasti, der halt, wie gesagt, der Initiator für diese Hommage war, für Julio und Julia.
Genau, nämlich an dem Tag, wo sie dann Feierabend machen wollen, reden sie noch drüber, ja, was machen wir jetzt eigentlich heute Abend?
Ja,
eigentlich
genau.
keine Lust auf irgendwas. Und dann wurden ihnen zwei Tickets zugespielt für dieses Theaterstück.
Die Premiere oder sowas. Mhm. Was, ja.
Für dieses Theaterstück. So, ja, bitte als Entschuldigung, ne? Und sie haben die Tickets schon abgelehnt, so nach dem Motto, nee, wir haben mit denen jetzt zu tun gehabt, dürfen wir nicht. Und dann kommt halt der Inspektor. Ah, übrigens, könnt ihr uns als Polizei da nicht vertreten?
Und zickt direkt zwei neue Tickets, die er vorher zerrissen hat.
Ja, wirklich nicht mal 10 Sekunden vorher.
Das ist wieder dieses Timing von diesem Film. Dieser Timing ist alles in diesem Film, muss man echt sagen.
Ist es. Und es funktioniert hervorragend.
Mal super schnell, mal super langsam, mal spooky, mal mystery. Schon geil.
Ja, es ist wirklich
echt Spaß,
alles dabei, was das angeht.
Ja.
Ja, und dann, also das Theaterstück ist absolut grauenhaft.
Das ist absolut disgrace. Und
unterirdisch. Alles scheiße. Sie fahren heim. Und irgendwie war das dann auch schon am nächsten Tag, man sieht dann ein Cutaway, dass die zwei Hauptdarsteller, also dieser Theaterfuzzi und seine Alte, sich in einem Zimmerchen treffen und da kurz vorm wilden Rummachen sind, während es klopft.
Mhm.
Und auf einmal hat der Theaterfuzzi eine Axt im Kopf und wird zu Tode gehackt. Ja.
Stimmt, das sieht man auch kurz, bevor, also nachdem Simon Pegg und Nick Frost halt das Theater verlassen.
Genau.
Ne? Und an so einer Nebenstraße vorbei laufen, sieht man das erste Mal so das Böse, sag ich jetzt mal,
ja.
was da in der Luft liegt. Das war dann halt der Mörder mit so einer schwarzen Kapuzenjacke, rotes Licht drumherum, also so ganz mysteriös aufgebauscht. Dann sieht man wieder in dieser Cut-Manie, sieht man wieder, wie er dann aus, ich glaube, war fast sogar schon First-Person-Perspektive teilweise, durch die Gänge da wetzt und dann wirklich so horrormäßig die so zermatscht so. Aber immer nur so nicht direkt gesehen, sondern halt wirklich wie in so einem Fiebertraum sieht es aus, so ein bisschen.
Ja, so ein bisschen.
Als würdest du es einem erzählen und dir dabei vorstellen.
War auch ein bisschen so. Hitchcock-mäßig, ne?
Ja, schon.
Hitchcock
ne?
hat ja auch immer mit den Passiven
die
gesehen. Ja,
also
ja.
wirklich jetzt Angle, die Kamera nach.
Ja, Winkel.
Winkel, dankeschön.
Du bist übrigens der Fotograf von uns beiden, nicht ich, ne?
Ich hab nur gerade mit dem Denglisch Probleme.
Ja. Nee, der hat ja auch in Psycho hast du ja auch nie direkt die Einstiche vom Messer gesehen, sondern immer nur alles, was drumherum passiert ist.
Ja, es war immer so sehr reingezoomt. Mhm. Du hast immer nur so gewisse Ausschnitte von der Aktion gesehen, genau. anstatt das große Ganze.
Aber nie die Aktion selbst. Also richtig. Ne? Du hast nie das Messer richtig eindringen sehen, du hast es nur drumherum. Das ist da sehr ähnlich gemacht teilweise. Ja.
Die Vögel zum Beispiel. Du siehst immer nur, wie der Vögel abstürzt sozusagen und zur Attacke ansetzt.
Aber mehr nicht, wirklich, ne?
Also ich ewig her, dass ich den gesehen habe, aber so in dem Style auf jeden Fall.
Ja, das und das cuttet dann weg dazu, dass die beiden Personen, also diese Theaterfuzzis, die Körper sitzen noch im Auto, das Auto steht am Straßenrand, ist von der Straße abgekommen und auf der Straße liegen noch die zwei Köpfe von ihnen. Angeblich von der Straße, also während dem Fahren von der Straße abgekommen und von einem Straßenschild enthauptet. In welcher Welt das physikalisch so funktionieren soll, ist mir ein Rätsel. Ja. Aber so wird das da als Unfall dargestellt.
Zumindest von der Majority von den ganzen Polizisten drumherum, genau. die halt einfach nicht wahrhaben wollen, dass das auch nur mit Ansatz nicht mit rechten Dingen zugegangen sein könnte, sondern halt einfach, it's an accident, it happens, bla 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 bla.
Ja, passiert, mein Gott.
Passiert.
Das kennt man doch.
Und Sergeant Angel halt wieder mal so, was zur Hölle, seht ihr das nicht?
Was ist falsch mit euch?
Das kann doch überhaupt nicht sein und so.
Das sind nicht mal Bremsspuren auf der Straße. Ja. Seid ihr komplett behindert?
Jetzt haben wir das mit den Filmen übersprungen, oder?
Nee.
Kommt das danach? Schon, das war der zweite. Das war der zweite, hast recht.
Gut, das hatten wir nämlich vergessen.
Total durcheinander, ja.
Das hatten wir vergessen. Gehen wir wieder auf die Kneipennacht zurück. Genau. Also, Nicholas Angel säuft sich gut einen an. Trinkt sich richtig gut einen an. Und,
vor allem am Anfang so. Ja. Ich hätte gerne ihre Weinkarte. Weil er dann sagte, heute trinke ich mal
was,
einen.
Was,
so.
Haben Sie, was haben Sie denn für Wein? Ah, wir haben Rot.
Und
oder
weiß.
okay, ich hätte gern ein Pint. Jawohl, als klar Bier. Fünf Pints später.
Natürlich. Ja, vor allem die berühmten letzten Worte. Ja, ich trinke nur eins.
Ja, yeah, genau. I'll have one. Mm-hmm. Ja. We all know that isn't true. Ja, da sehen sie dann, treffen Danny und er dann auch betrunken noch einen sehr reichen Mann aus dem Dorf, der sehr gekränkt ist über den Tod von dem Theaterfuzzi, weil die anscheinend, die waren gut befreundet miteinander und hatten auch geldmäßig was miteinander am Laufen.
Ich hatte nur noch gesehen, wie er im Pub steht und an der Automaten pisst.
Ja, also wirklich jenseits von,
so der hat sich komplett besoffen.
Richtig zugelötet einfach nur, auch weil er halt, also auch größtenteils aus Trauer einfach, wirklich wegen diesem Tod. Genau. Ja. Und der wird dann heimgetragen noch von Danny und von Angel und wird vor der Tür abgesetzt. Er fällt wirklich wortwörtlich in seine Tür einfach nur rein und liegt dann da. Und das war's.
Danny, mit dem Change kann man noch sagen. So.
Ja, genau.
Er dachte, er wär vom Taxi heimgefahren worden oder so.
Die tragen ihn halt wirklich, die tragen ihn halt wirklich einfach nur nach Hause, setzen ihn vor die Tür ab, er dreht sich um. Ja, was schulde ich euch? Danny, hacke dich. Oh, 20 Pfund.
20 Pfund.
Alles klar, danke. Nicholas nimmt so die 20, ja. Rückgeld. Ah, God bless you.
Ja, God bless you.
Und fällt nur rückwärts in die Tür rein. Feierabend. Die zwei gehen noch zu Danny und gucken sich dann, haben erstmal ein kurzes, relativ tiefes Männergespräch, wo Nicholas Angel das erste Mal tatsächlich selber zugibt, dass er nicht weiß, ob er überhaupt weiß, wie er abschalten kann.
Naja.
Er ist sich nicht sicher, ob er das überhaupt weiß.
Aus dem Polizeimodus privat mal rauszukommen,
genau. Ja. Und dann gucken sie halt Point Break und danach Bad Boys 2.
Ganz kurz, man muss dazu sagen, im Pub war das erste Mal, dass Nicholas das wirklich gelacht hat, von Herzen mal gelacht hat.
Ja.
Vorher hast du den nie lachen sehen, nur Fake-Lächeln so, aber ansonsten hat er eigentlich immer ein Bitchface gehabt.
Und das war ja schon locker 30, 40 Minuten im Film drin, ne?
Ja, locker. Weiter sogar, ja.
Also da haben wir...
Das war so ein Auftaumoment, das war auch ziemlich precious.
Auf jeden Fall, so richtig ein herzliches Lachen von dem, das war... Da hat man dann erstmal wieder so, also mir ist dann erstmal wieder so ins Gedächtnis gerufen worden, so, ja, scheiße, das stimmt, das ist ja Simon Pegg, das ist ja eigentlich so ein, schon eher ein Comedy-Darsteller,
ja,
stimmt
natürlich.
Ja eigentlich,
ja,
ne?
Ja, ja.
Aber er hat halt, er sieht halt auch im Vergleich zu Shaun of the Dead so anders aus, glatt rasiert, also Frisur auch kurz gehalten
komplett
und ordentlich.
Gestriegelt halt einfach.
Ja. Und der war halt auch ein bisschen durchtrainierter in der Rolle, definitiv. Ich meine, der musste schon viel rennen.
Naja, ja.
Der musste ein bisschen Cardio machen, keine Frage.
Das stimmt, ja.
Ja, dann haben sie den, wie gesagt, sind sie dann bei Danny dann auf der Couch eingeschlafen, während Bad Boys 2 noch läuft.
So, auch so geil.
Ja.
So, ich habe hier Point Break und Bad Boys 2. Dann so, ja, und welchen willst du gucken? Ich frage dich hiermit, welchen wir zuerst gucken, so nach Motto. Also ja. die Nacht ist noch lang.
So. Ist so. Und trinken da noch ein und geben sich da ordentlich. Währenddessen sieht man wieder ein Cutaway zu dem Haus von dem kleinen reichen Mann in dem riesigen Haus. Wie er sich Bacon. Nee, Quatsch, wie.
Nein.
Er geht noch aufs Klo, hat sich noch ein Bier aufgemacht, geht aufs Klo, dreht sich um und wird erschlagen von. Mal wieder der schwarz gekutteten Person. Mann,
genau.
Wird niedergeschlagen. Diese Figur macht dann noch, legt eine Pfanne auf den Herd, macht noch eine Dose Bohnen in den Topf.
Toast in Toaster,
macht alle Gashärte auf volle Pulle an und setzt einfach eine Kerze in den Raum und geht. Dieses Scheißhaus explodiert natürlich.
Komplett in 1000 Teile.
Gigantische Gasexplosion. Ja. Der Typ natürlich sowas von hinüber. Ja, es ist natürlich nur wieder ein weiterer Unfall. Er wollte sich betrunken noch ein Frühstück machen und es ist leider nach hinten losgegangen. Ja,
natürlich. As it happens.
Hätte ja keiner wissen können, ne?
Blöd.
Das war ja klar. Ich meine, passiert. Meine Güte, ist ja nicht so schlimm.
Das ist so geil, dieser Denial-Mode, in dem die alle sind. Na, wirklich so, hier ist doch nie was passiert. Warum zur Hölle sollte jetzt was passieren?
Ist so.
Weißt du, so, Leute, hier sterben alle 2 Tage Leute. Aha. What the fuck? Ja, schon geil.
Dann machen wir mal Sprüngchen, würde ich mal sagen, nämlich zu dem Fest, wo sie dann sind. Mit Tim Messenger.
Stimmt, Tim Messenger ist ja hier der Lokaljournalist sozusagen.
Korrekt.
Der auch so ein bisschen seine Flaws hat. Also er hat zum Beispiel grammatikalisch nicht so viel drauf.
Er verschreibt sich immer.
Angle statt Angel und so weiter.
Zum Beispiel.
Ja, genau. Wie ging es dann weiter mit dem Fest? Was war da?
Ne, das war so ein
Stadtfest.
Ja, ein Stadtfest kann man schon so sagen.
Musstest dein King-Fact nochmal raushauen.
Ah ja, stimmt.
Die Musik in dem Film ist ja auch echt einprägsam, muss man sagen.
Das stimmt, die ist wirklich sehr gut. Das erste Mal, wenn Sergeant Angel durch die Stadt joggt, auch so ein Morgenjog.
So idyllische Szene.
Genau. Läuft im Hintergrund von The Kings We Are the Village Green Preservation Society. der Text verarscht halt von vorne bis hinten so kleine Dorfvereine. So der Verein zur Erhaltung der Parkbank in der Mühlheimer Straße.
Ja,
weißt
okay.
du, sowas.
Ja,
so kleinkarierte Drecksscheiße, die dir vorbestimmen, wie hoch dein Rasen sein darf.
So passend und genial, das dann einfach für als Filmmusik für diese Szenen zu nehmen. Und die Kings, die kommen auch echt oft vor als Musik.
Richtig, die kommen später auch nochmal vor. Auch wieder eine gute Wahl vom Songtext her. Es ist halt on point. Wirklich sehr gut gewählt. Und das auch generell die Rest. Weil sie sich eben im restlichen Film so fernhalten von richtigen Songs und eher wirklich auf Hintergrund gehen, stechen die paar Songs, die sie drin haben, noch mehr raus.
Es gibt auch teilweise, wenn sie sich tief unterhalten oder wenn es so ernste Situationen kommen, so eine Gitarrenmusik, weißt du? Ich kann es immer nur mit Das Boot, mit dem Soundtrack Das Boot vergleichen. Da gibt's, normal ist es ja Synthi und so richtig Streicher und so weiter, also so Ballern. Es gibt aber so eine kurze Passage in diesem Soundtrack von Das Boot, das ist dann immer mit der Gitarre. Weil so ganz leicht mit so Geigen drunter. Und genauso klingt das, finde ich. Also so erheiternd, aber auch so
schwer.
So schwer. Mit der Beleuchtung da halt auch immer in Symbiose, das ist schon geil.
Ja klar, das macht Sinn. Beleuchtung ist auch...
Das sticht so richtig raus manchmal.
Das ist wieder Edgar Wright.
Ja.
Sound-Cues, Light-Cues, das hat der Mann einfach drauf.
Ja, das ist wirklich so.
Ja, aber dann sind sie ja auf diesem Stadtfest unterwegs. Und du siehst, wie Nicholas sich ein bisschen umguckt, was so abgeht und... Er sieht Tim Messenger mit einer Frau reden, mit der Blumenfrau quatschen und es sieht ein bisschen besorgniserregend aus, aber alles nicht so tragisch. Irgendwann kommt er dann zu ihm so, ja hier, Sergeant Angel, ich müsste mal mit Ihnen reden. Um 3 Uhr beim Glockenturm, beim Kirchenturm war das, glaube ich. Oder was? Kirchenturm war oder der Kirchenturm?
Irgendwo bei der Kirche halt, bei dieser Kathedrale, die da war.
Genau.
Am Fuße des Kirchturms.
Aber vorher, oder beziehungsweise fast schon währenddessen, musste natürlich der neue Vorzeigepolizist in der Stadt musste erstmal die Tombola eröffnen.
Selbstverständlich.
Ist ja klar.
Natürlich. Es gehört dazu, eine der Pflichten.
Ja, ich meine, es gehört dazu, ne?
Selbstverständlich.
Und es schlägt Punkt 3 Uhr und Nicholas ist schon sichtlich nervös, weil er hat vorher diese Konversation beobachtet. Er weiß, dass diese ganzen Unfälle keine Unfälle waren, dass das Bullshit ist. Und dass jetzt der Lokaljournalist zu ihm kommt und sagt, ey, ich muss jetzt mit dir mal alleine darüber reden. Ich weiß was über diesen Fall. Scheiße, ich muss da jetzt hin. Also stürmt er los und er kommt gerade noch rechtzeitig an, um zu sehen, wie Tim Messenger von einer Spitze von so einem kleinen Kirchturm erschlagen wird.
So eine Ikone.
Ja.
Ist das so eine Steinikone, die dann halt so gelockert wurde, wieder von unserem allseits bekannten Mystery Man in der schwarzen Kutte.
Richtig.
Und wie gesagt, Punkt 3 Uhr schmeißt er halt diese Spitze, lässt die so runterslippen und du siehst so richtig, wie diese Ikone, dieses spitze Steinding, Tim Messenger in den Kopf, in den Oberkörper reinrammt, wie er einfach nur noch da steht, Kopf explodiert. Quasi, pulverisiert letzten Endes. Läuft noch so 2 Schritte, geht in die Knie und batz,
liegt am Boden. Ultra brutal.
Und du siehst nur noch so Scheiße. Alle Leute kommen, auch die Leute, die das nicht sehen sollten und so weiter. Das ist ziemlich. Also, das war die goryste Szene, glaube ich, ne?
Der ist 100 Pro. Unfassbar brutaler Tod. Ja. Richtig heftig. Kommt auch aus dem Nichts. Weil vorher die Tode, die Tode vorher waren auch tatsächlich ja meistens auch eher offscreen.
Die Explosion. Fiebertraum hast du dir immer nur gesehen.
Nur, also das Zerhacken war auch nicht ganz so brutal. Du hast nur Blutspritzer gesehen, nichts vom Kopf per se. Erst abgetrennt dann, aber das ist nicht so schlimm, finde ich.
Ja, nee.
Von der Explosion hast du nur die Explosion gesehen und danach einen verkohlten Kopf, der halt auf dem Boden lag. Auch nicht so schlimm. Aber da hast du halt einfach dieser Steinpfeiler, der in diesen Mann reindrückt.
Boah, das war aber wirklich
aus 50 Metern Höhe.
Halbwegs realistisch dargestellt, muss ich sagen. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht, wie es realistisch aussieht, will ich auch nicht wissen. Aber Alter.
Die Reaktion von Simon Pegg war auch super
komplett
gespielt.
Komplett entgeistert einfach.
Ja,
komplett im Arsch.
Das war nämlich nicht nur Schock, das war so richtig, oh Gott, was?
Ja, so richtig so, okay, das ist jetzt eine Spur zu viel.
So, ach du Scheiße, jetzt müsste ich auch mal mit jemandem reden. Ja, so ungefähr, weißt du?
Spätestens jetzt,
Ich habe viel gesehen, aber
ja, richtig. Ja, das löste ja dann, glaube ich, so eine komplette Welle an logischerweise Entrückung aus, Und dann fingen auch die ganzen Ermittlungen an, oder war das nicht so? Haben die sich dann ihr Zelt aufgebaut und so
noch
weiter?
Noch nicht. Tatsächlich noch nicht. Es fängt erst an mit...
Nein.
Ein Tod kommt nämlich noch. Ein sogenannter Unfall.
Wie alles natürlich. Im guten Sandwort.
Wir springen mal wieder ein bisschen, weil das in der Zwischenzeit ist halt. Es wäre jetzt einfach zu viel. Können wir auch ein Watch-Along machen, wenn wir so tief reingehen wollen in den Film.
Fall, ja.
Das wäre ein bisschen too much. Aber. Ja, also Nick und. Nick Frost und Simon Pegg zerstreiten sich ein bisschen, weil. Ja, weil Simon Pegg einfach mal vorgeworfen wird, so, hey, du kannst jetzt nicht abschalten, du kannst nicht abschalten. Du musst es jetzt aber mal.
Ja.
Weil ansonsten bist du verreckst in einem Jahr einem Herzinfarkt, so ungefähr.
Ja, so nach dem Motto, genau.
Also Danny ist sauer und Angel kann's nicht, kriegt's irgendwie noch nicht hin. Dann kommt Nicholas Angel wieder ins Polizeipräsidium, so 1-2 Tage später. Und hatte irgendwie über Nacht so einen Geistesblitz und hat halt so viel Shit zusammengesucht, weil so, es ist nicht nur ein Mörder, es sind mehrere oder sowas, ne? Und ist dann mit ihm.
Ja, das ist alles connected.
Ja, genau. Und geht dann.
Da kommt's ihm langsam, ja.
Und geht dann wieder ins Polizeipräsidium und so, ey, komm, Partner, weißt du, ganz ehrlich, komm, wir machen das zusammen. Und Danny ist dann auch wieder dabei. Und quatschen dann so hin und her und irgendwann stellt sich dann raus, irgendwann kommt einer mit einer Torte rein. Ja, Danny hat jetzt gerade Geburtstag war's. Und nachdem sie den ganzen Tag so zusammengearbeitet haben und dann halt Nicholas Angel auch so, ja, warum hast du nichts gesagt? Und er so, ja, du warst so motiviert, ich wollte dich rausbringen.
Ja, richtig precious.
Ja, es war schon so, ach du kleiner Teddy. Also, was macht der Sergeant Angel? Haut ab und rennt sofort zum Blumenladen, um Danny auch seine eigene kleine japanische Friedenslilie zu kaufen. Und während er so dasteht und mit der Blumenfrau quatscht, sieht er so, oh, guck mal, ein Alles muss raus Sale, ein Ausverkauf. So, geht's irgendwo hin? Ja, ja, ich zieh weg.
Und dann kommen sie ins Gespräch.
Und dann kommt der Moment, wo der Groschen sowas von mal auf den Boden fällt. Und zwar erzählt sie nämlich, dass sie wegzieht und ihr
die Floristin.
Die Floristin, ja. Genau. Und ihr Land inklusive ihrem Haus hier verkaufen will. Also, das Ganze hätte sie verkauft an den reichen kleinen Mann im großen Haus, der explodiert ist. Dann hat sie allerdings von Tim Messenger rausgefunden, dass ihr Land viel mehr wert ist. Das Zehnfache wurde ihr genannt. Und dann hat sie das mit anderen Leuten aus einer anderen Stadt, hat sie es an die verkauft. Und da macht sie natürlich dann Klick, Klick und Klick. Also nach dem Motto, oh mein Gott, sie sind alle connected. Es passt alles zusammen. Fuck, scheiße. Also rennt Nicholas gerade raus, will glaube ich gerade, was wollte er glaube ich machen, ich weiß es gar nicht mehr.
Telefonieren, glaube ich.
Ich bin mir nicht mehr sicher, kann sein.
Mit Danny telefonieren, soweit ich weiß. Ich weiß es nicht mehr genau.
Dreht sich um und sieht noch genauso wie unsere schwarz gekotete Figur eine Heckenschere in den Hals von der lieben Floristin
rammt. Einmal schön der Länge nach.
Zack.
Oh Gott, ey, ist auch schreckliche Szene, ey.
Widerlicher Tod, ey.
Jesus.
Richtig eklig.
Ja, daraufhin entbrennt wieder eine Verfolgungsjagd, wenn ich mich recht erinnere.
Richtig.
Da geht's wieder richtig rund. Und es stellt sich am Ende raus, dass das der Typ, der das dann... Ja, das war das der Yarp-Typ?
Nee, das war...
Ey, dieser Film, der hat's in sich, ne? Wenn man sich's überlegt. Es passiert so viel. Ich habe echt Probleme damit, das chronologisch zusammenzubringen.
Nee, der hat den...
Jesus.
Es gab wieder Verfolgungsjagd, nur diesmal hat es Nicholas Angel nicht geschafft,
ihn einzufangen. Stimmt, er hat es nicht geschafft, richtig, ja.
Weil nämlich nach einigen Ecken, die diese schwarz gekutterte Figur geschlagen hat, war die halt auf einmal so weit von vorne, so weit von dem Vorsprung, dass auch sich schon in dem Moment der Sergeant gedacht hat, irgendwas stimmt hier nicht. Das kann ja nicht sein. Dann kam er wieder auf den Trichter mit, es sind mehrere. Und dann kam auch wieder so ein Moment in dem Film, wo man sich als Zuschauer gedacht hat, wow, okay, scheiße. Hat mich der Film gerade die ganze Zeit an der Nase herumgeführt. Nämlich steht dann Sergeant Angel vor versammelter Mannschaft wieder im Polizeipräsidium und schreit eigentlich schon fast wirklich so, seid ihr jetzt alle komplett wahnsinnig? Werd ich langsam wahnsinnig? Könnt ihr das nicht sehen? Wollt ihr das nicht sehen?
Ja.
Und dann wird ihm halt mal so von ein paar Stimmen gesagt, so nach dem Motto, ja, sag mal, kann das sein, dass du dir das alles nur einbildest? Dass du einfach nur krasse PTSD aus deinem Londoner Einsatz hast? Dass du brutal psychisch im Arsch bist, das nicht mehr kannst, die Ruhe nicht kannst und dir deswegen so einen Scheiß ausdenkst.
Das wäre echt ein interessanter Twist.
Vielleicht warst du das sogar selbst.
Ja.
So, wow, Moment, was? Nee, dafür habe ich nicht unterschrieben.
Ja, stimmt.
Ich wollte hier Blödelfilm gucken und nicht sowas.
The Dark Twist.
Ja, wurde halt einem nochmal richtig ins Gedächtnis geprügelt und dann hat, dann hat sich Sergeant Angel ein bisschen, ich glaube, der hat sich da ein bisschen niederschlagen lassen. Der war dann nämlich wieder in den Monitoren drin und hat ein bisschen mitgemacht. Der war einfach dann einfach nur dabei. Bis zu dem Moment, also die haben wieder ein paar Tage gemacht, wo es wieder so absolut langweilig und wieder nichts zu tun, wieder denselben Alltag. Bis sie irgendwann wieder in dem Kiosk standen. Und die Kioskfrau sie gefragt hat, so, kein Glück mit den Mördern. Und Danny sagt, nee, es ist eigentlich nur ein Mörder. Da macht's Klick. Und, oh, Moment, what the fuck, vielleicht sind's ja mehrere. Und dreht halt voll durch und will dann eigentlich auch schon Simon Skinner verhaften. Den Ladenbesitzer, ne, den Supermarkt
Simon Skinner. Das war ja im Prinzip der, worauf er sich von Anfang an eingeschossen hat.
Genau, weil immer da war. Simon
Skinner war immer da. Er war bei jedem Tatort dabei, er war bei jedem, ich weiß nicht, er hatte zu jedem, auch wenn sie sich so getroffen haben im Pub oder was auch immer, die hängen alle immer im Pub rum, ja. Wenn es darum ging, immer so einen Spruch drauf gehabt, so von wegen nicht den Kopf verlieren und was weiß ich, so Zeug, weißt du, so kleine Sprüche, die dann echt relatable waren zu den ganzen Morden, die halt passiert sind. Und wie gesagt, er hat dann angefangen, Beweise zu suchen, die dann am Ende alle komplett entkräftigt worden sind von Skinner selbst, als sie dann bei ihm im Büro standen. Und das war halt schon, das war richtig geil, wie er das alles debunked hat.
Ja.
Am Ende hatte sich der Typ mit der Kutte ja verletzt auf der Verfolgungsjagd, an einem Stück Glas, am Bein und so weiter. Und das war dann so sein absolutes Totschlagargument, egal was er entkräftigen kann von meinen Anschuldigungen und so weiter. Beine auf den Tisch, zack, zack, hier sind die Wunden. Okay, falsches Bein. Hier sind die Wunden. okay, scheiße.
Warum sind da keine Runden? Da.
Verdammt, er kann es also nicht gewesen sein.
Ja.
Oder,
ne? Ja.
Ja. Und das war dann halt so, das war halt so dieser Drawback, den er dann wirklich kassiert hat, woraufhin dann alle gesagt haben, ey, yo.
So langsam wird's peinlich.
Mach mal langsam, ja. Also er hat so seine Credibility sozusagen voll verloren.
An dem Abend wurde er dann noch auf Einladung von Simon Skinner, wurde noch eingeladen, sich die kompletten Aufnahmen anzugucken von den Daten.
Genau, ja.
Von den Sicherheitskameras, damit er ein Alibi hat. Das hat er auch getan. Als er dann nach Hause gegangen ist, wieder ins Hotel, halt hart entmutigt und frustriert, wurde er von einer unserer Lieblingsfiguren aus dem ganzen Film.
Auf jeden Fall.
Wird er angegriffen, nämlich von Yarp.
Wie auch immer er heißt, ne? Ich glaube, den Namen, den wurde nur einmal erwähnt, selbst wenn.
Ja,
dafür ist er jetzt nicht bekannt für sein.
Den hat Danny einmal erwähnt, aber das ist der Yarp-Typ.
Was ist denn das? Das ist so Game of Thrones, der Hodor sozusagen. Das ist so der stehengebliebene, viel zu große, bisschen sehr langsame Typ, der, weiß ich nicht, der Einkaufswagenschubser da halt.
Genau.
In dem Supermarkt.
Genau.
Der sich dann halt gleichzeitig als einer oder / der Mörder herausstellte. Zumindest war es dann derjenige, der ihn dann in seinem Hotelzimmer im Swan abgefangen hat und versucht hat, halt umzunieten.
Genau.
Er hat sich dann halt gewehrt, hat wiederum, ich nenne ihn jetzt einfach mal Yarp, überwältigt sozusagen. Und in dem Moment kam halt Danny vorbei, weil sie, glaube ich, verabredet waren oder sowas.
Richtig, genau. Ja. Genau, genau. Dann sagt er zu ihm hier, Danny, bleib hier, ruf deinen Vater an, sag ihm, ich hatte recht. Ich muss jetzt weg.
Mhm.
Und dann eilt er halt los. Und ja, dann kommt er ja schon in diesen Hinterhof, ne?
Wie ist er denn zu diesem Hinterhof nochmal gekommen?
Da da läuft er tatsächlich, das wird nicht großartig erklärt.
Ich glaube, er hat dann einfach nur wirklich dieses gruppenhafte Gesäusel gehört, ne? Dieses okkult klingende Gelaber und so weiter. Ja. Kannst du da anknüpfen?
Ja, die haben, haben alle in einem Kreis gesessen, in so einem Hinterhof, eigentlich Hintergarten schon fast war das eher.
Ja,
alle diese schwarzen Kutten an, und es waren halt all die Figuren, die wir schon kennen. Es waren die Tussi an der Rezeption vom Hotel.
Die zwei aus dem Pub.
Simon Skinner natürlich.
Die zwei Metzger.
Nee, die waren nicht dabei.
Waren die nicht dabei?
Nein, die waren nicht dabei. Das waren nur Hilfsfuzzis.
Okay, egal.
Noch die Kioskbesitzerin. Also alles
für. Der Typ mit dem langen Mantel?
Der war auch nicht dabei.
Alter.
Aber
das
die waren.
Eine Stunde her, dass ich den Scheiß Film geguckt habe.
Waren halt alles diese Figuren, die wir alle kennengelernt haben, die alle so ein bisschen administrative Figuren sind. Also auch der Typ von der Nachbarschaft.
Ja, ja.
Die standen alle unter dem Bann der Nachbarschaftswache. Der NWA.
Ja, natürlich, genau. Ja? Die. Ja, ja, richtig, genau.
Die Neighborhood Watch Association.
Da gab es ja auch in einer Szene mal dieses Treffen.
Genau. Ne?
Dieses also offizielle Treffen
richtig.
Mit der Polizei zusammen, wo die alle ein bisschen näher gebracht worden sind. Der Typ war noch dabei vom CCTV halt.
Genau.
Der ja bei der NWA war.
Richtig.
Ja.
Und er will sie halt alle stellen.
Naja, er hört halt die Geständnisse mit so ein bisschen. Ne?
Ja,
sie reden da über ihr Daily Business, was halt heißt, wir bringen Leute um.
Und er geht halt hin, Marke raus, so, ihr seid jetzt alle verhaftet.
Ja.
Und er sagt halt so, ja, wie könnt ihr das alles, das könnte doch nicht sein, ihr habt die alle, nee, Quatsch, er hat den Plan offengelegt, ne? So nach dem Motto, so, ja, ihr wolltet das machen, weil die wollt ihr Land verkaufen für viel zu viel an den anderen und bla bla bla. So, und dann sitzt diese Neighborhood Watch da und sagt, nee, vollkommener Blödsinn, das war uns scheißegal.
Mhm.
Hier waren die Gründe. Die Theaterfuzzis mussten sterben, weil sie grauenhafte Schauspieler waren.
Also die ganzen Gründe waren halt wirklich absolut aus der Luft gezogen sozusagen.
Ja.
Und wenn überhaupt halt, rechtfertigt das kein Mord, so, logischerweise, ja, so Sachen. Was gab's denn noch?
Den kleinen reichen Mann im großen Haus, da war das Haus hässlich.
Das Haus war hässlich, genau.
Deswegen
musste er sterben, ja. Ja, und so weiter. Und
dann hatten sie noch
die Frau, die Floristin.
Die Floristin musste, Tim Messenger musste sterben,
weil er sich
ständig verschrieben hat in
richtig,
der Zeitung.
Genau, weil er im Prinzip die damals hochkarätige Zeitung des kleinen Dorfes Stanford so jetzt so zum Bild hat verkommen lassen, sozusagen, so nach dem Motto. Weißt du, ihr kriegt das waren halt so diese Gründe.
Ihr kriegt sie ja eh alle kostenlos sonntags im Briefkasten, ob ihr wollt oder nicht, da beschwert euch drüber, haltet die Fresse.
Ja.
Und Dings musste sterben, die Floristin musste sterben, nicht weil sie ihr Haus verkauft hat an andere Leute, nee, weil sie die Floristin war.
Weil sie die beste Floristin war.
Genau.
Und wenn ja, die darf nicht umziehen. Wenn wir sie nicht haben können, dann darf sie keine haben. Das war die
Begründung. Das war der O-Ton, genau. Das war der O-Ton. Also alles Gründe, vollkommen bescheuert. In deren Ansicht war das alles für das Wohl aller, the greater good. Und das the greater good war für die halt einfach nur, sie wollten wieder Village of the Year gewinnen, weil das war das Wichtigste der ganzen Welt. Und das war halt ernst so. Also die haben, das war keine Bullshit-Gründe, das war wirklich so. Da ist keine große Conspiracy hinten dran. Nee. Die wollten einfach nur das schönste Dorf wieder sein.
Richtig.
Was für ein unfassbar geiler Twist.
So gefühlt 10 Jahre in Folge waren.
Genau.
Und die waren im Prinzip dafür verantwortlich, indem sie halt die kleinste Störung im Dorf rigoros einfach nur wegdezimiert haben, sozusagen.
Und es ist so ein geiler Twist, weil es nimmt dir komplett den Wind aus den Segeln als Zuschauer.
Man erfährt auch im selben Moment theoretisch, warum die Polizei nie was gemacht hat.
Ja.
Weil du siehst, alles klar. Hinten dran, ne, alles ist soweit geklärt. Auf einmal kommt der Police-Inspektor, also der Vater Frank, von Danny, kommt vorbei, beziehungsweise tritt ins Licht sozusagen und sagt ihm, naja, ist ja schön, wie du das alles gelöst hast. Ich war auch mal wie du, genau, dieser ganze Mist. Ja, und am Ende dreht er sich nur um und sieht Danny.
Ja.
Und
Danny,
der Moment war hart, weil du wusstest echt nicht, ach du Scheiße, Danny, tu's nicht so, weißt du? Also, oh nein, er ist quasi auch einer von ihnen, so, das war
die
Idee, genau.
Genau. Ja, und Danny holt ihn dann mit einem ziemlich schlauen Trick aus der Situation raus, die nicht auffällt, bringt ihn an den Stadtrand mit seinem Auto und drückt ihm quasi die Schlüssel in die Hand und sagt, hier, fahr nach London, verpiss dich hier raus.
Man muss noch kurz sagen, wie er ihn ja rausgeführt hat. Also er hat halt versucht, ihn abzustechen. Also es wurde gefaked, dass Danny Nicholas halt absticht. Und dabei war es halt wie am Anfang schon mal so ein Joke. Hier
mit der Ketchup-Packung.
So ganz blöder, simpler Trick. Ja, genau.
Bringt ihn dann außerhalb der Stadt und sagt ihm, hier, hau ab, nimm die Karre, verpiss dich. Geh wieder nach London, sonst wohin. Hauptsache weg. Und Nicholas spielt kurz mit dem Gedanken, aber
kriegt einen kompletten Kurzschlussmoment.
Und er ist, glaube ich, sogar auf dem Weg aus der Stadt raus und hat dann so einen Change-of-Heart-Moment. Dreht wieder um und fährt quasi kommentarlos, das ist dann tatsächlich schon am nächsten Tag, fährt dann kommentarlos zur Police Station, geht zu der Asservatenkammer, die sie ja vollgepackt hatten, mit Waffen aus dieser Hütte und Alter, wie der sich voll lädt. Der hat halt an jedem Bein 6 Pistolen, hat 2 riesen Schrotflinten
auf dem Rücken. Einmal komplett jetzt wirklich der Supersoldat.
Ja, schutzsichere Weste, gib ihm einfach, ne? Und damit auf einem Pferd einreiten, stolziert er auf den Marktplatz quasi drauf. Und alle sind so ein bisschen, also es ist wirklich, alle Personen, die auch sonst immer morgens unterwegs sind, das ist so ein bisschen wie so eine Bahn in Disneyland, weißt du, mit den Figuren. Es ist jeden Tag so ein bisschen dasselbe. Der Typ steht immer an dem Stand, der läuft immer denselben Weg entlang. Also hast du immer dasselbe Bild und alle gucken sich gerade.
Bisschen Truman Show,
genau,
so ein bisschen.
Genau.
Es ist ja wirklich auch Truman Show, ein paar Elemente davon, weil die NWA ja immer vernetzt ist.
Richtig.
Die haben ja alle immer einen Knopf im Ohr.
Immer Walkie-Talkies und Funkgeräte.
Und so weiter und sind halt alle komplett gut vernetzt. Das hörst du ja in einem Moment auch mal kurz, wo er in den Store geht, um sich ein Eis oder irgendwas zu kaufen. Da hörst du ja auch Angel enters the shop oder irgendwas.
Ja, weißt genau.
Look at his arse. Da hat er sich auch nichts dabei gedacht. Ja, genau. Look at his arse. Ja,
aber und später dann, look at this horse.
Ja, genau.
Ist da auch wieder Anspielung.
Richtig, genau. Weil das ist ja so ein bisschen Truman Show.
Steht
permanent unter Beobachtung von der NWA.
Ist so.
Dann
steigt er von dem Pferd ab. Dann gibt es ein kurzes Stare-Down zwischen so ungefähr 50 Leuten, so gefühlt. Dann gibt es ein Morning. Und dann ballern alle. Aber alle, jeder verdammte Spasti in diesem Drecksdorf hat mindestens 2 Knarren oder eine Schrotflinte dabei.
Mindestens, ja. Ja. Also, egal, ob alt oder jung.
Ja, die meisten sind ja eh alt.
Meisten sind alt, genau. Ja. Man muss auch dazu sagen, die ganzen Leute, die verschwunden sind oder ermordet worden sind, die wurden ja auch gelagert.
Ja.
Und zwar in so Katakomben.
Das kommt noch.
Kommt das noch?
Nee.
Das kam
nee, da ist er schon durch.
Danach.
Du hast recht. Du hast recht. Alle, über die sie geredet haben, und sei es jetzt nun der eine Ladendieb, den sie da gekascht haben, oder die Jugendlichen aus den Pubs.
Jugendlichen, die menschliche Statue, die am Brunnen stand und denen auch ein Dorn im Auge war, weil sie
genau.
ja, ich weiß nicht, die Idylle verschandeln, keine ja. Ahnung.
Dann war es noch.
Reisendes Volk.
Ja, sie. Also es fällt, glaube ich, das Wort, was inzwischen nicht mehr so gern gehört wird. Also es Sinti und Roma, ist das die richtige Bezeichnung?
Ja, Gypsy haben die gesagt.
Genau, Gypsy ja. ist ja quasi auch die ja, also so, beleidigende ja, Zigeunerform.
Halt. Ja,
ne?
ja.
Ist ja das, was man ja eigentlich, also wie die nicht gerne genannt werden. Das
ja,
ist ja auch
wie auch immer,
vollkommen
in Ordnung. Sinti, Roma, was genau. weiß ich, halt so wanderndes Volk.
Genau, wanderndes Volk
keine
halt.
Ahnung.
Die bestimmt 20 Leichen.
Ja.
Locker.
Ja. Halt so wirklich einfach nur in so Katakomben reingeschmissen, mhm. so nach mir die Sintflut, scheißegal, Hauptsache wir wären wieder Model Village.
Da habe ich fast pausiert, weil ich mir gedacht habe, so, Alter, das sind halt bestimmt 20 Tote mhm. da unten.
Ja.
Die Leichen von, die jetzt in den letzten Wochen in den Filmen passiert
ja.
sind, noch und gar nicht mitgezählt.
Ja, eben, ja.
Junge, die haben über 30 Leute locker auf dem Gewissen. Geschweige denn, wie viele
Beispiel,
über Jahre.
Ja, ja, zum Beispiel, ich meine, die Morde, die Sergeant Angel ja begleitet, das sind ja nur mhm. 4 Stück oder
ja,
sowas. Ne?
Ja.
Aber das passiert ja schon seit Jahren.
Genau.
Ne? Und du siehst dann halt demnach auch etwas, zum Beispiel halt, wie gesagt, die Jugendlichen, da gab es mhm. ja diesen ganz einprägsamen Typ mit diesen rothaarigen Typ mit der Schweinenase und den Locken
genau.
und was weiß ich. Und den siehst du ja da auch.
Ja.
Und den hast du ja irgendwann einfach nur nicht mehr gesehen.
Mhm.
Du hast ja gedacht, ja gut, der spielt jetzt keine Rolle mehr und fertig. Aber
genau.
alle, die du nicht mehr siehst sozusagen, sind tot.
Ja.
Weißt du,
ja.
was ich meine? Und das
ja.
ist halt, auch mal so nochmal so ein Twist, wo du dir denkst, ach du Scheiße, Mann.
Richtig.
Das hätte ich noch weiter ausgeführt, hätte ich den Film geschrieben.
Das
wäre cool.
Richtig.
Also wirklich mal, weißt du?
So eine Vorgeschichte, ein Prequel davon.
So eine Rückblende von den Leuten. Keine Ahnung, du filmst der Leiche ins Gesicht und dann siehst du noch mal kurz so eine Rückblende von dem, was die wirklich gemacht haben.
Ja, Mann.
Weißt du?
Ich meine, die sprechen
also
ja auch...
Also warum sie das Dorn,
ja, ja.
der Dorn in der Gesellschaft war, sozusagen.
Die sprechen ja auch die ganze Zeit von dem Vorgänger von Sergeant Angel, der ja auch so ambitioniert
stimmt,
war, ne?
Oh, ja, ja, stimmt.
Nur den
stimmt,
haben
stimmt.
sie dran gekriegt. Den haben sie dran, weil da hieß es dann nämlich irgendwann...
Das?
Ja, scheißegal, der wird, ja, glaube ich, nur einmal namentlich erwähnt,
ja,
vollkommen
ja.
wurscht. Aber es hieß, die hatten ja, sind ja davon ausgegangen, dass unser Yarp-Typ
ja.
Nicholas umgebracht hat und hatten ja schon eine Story dafür parat.
Ja, ja,
nämlich,
ja, klar,
er ist
ja.
im Bad ausgerutscht und hat sich das
ja,
Genick gebrochen.
Tragische Geschichte.
Und das ist genau dasselbe, was auch angeblich dem Vorgänger von Angel passiert ist.
Täglich grüßt das Murmeltier.
Was ihm erzählt wurde, was seinem Vorgänger passiert ist. Warum er nicht mehr da ist und jetzt die Stelle frei geworden ist.
Ja, ja stimmt, hast recht.
Also sie hätten genau dasselbe. Wie lange machen die das schon? Ist es erst seit 20 Jahren, machen die das schon seit Hunderten von
seit
Jahren.
Seit Generationen,
ja.
sozusagen, weil so wirkt es halt
exakt.
Für mich auch in dem Film. Ja, total krass.
Also, das da könnte man so eine krasse Lore reinballern, ne?
Ja.
Oder rausholen,
so eine
besser
Serie
gesagt.
Quasi, das wäre schon, wär schon cool.
Eine Prequel-Serie zu dem Dorf von Hot Fuzz. Oh, wäre das geil.
Das wäre schon geil. Und das mit so ein bisschen in eine darke Richtung gehen lassen, aber
ja,
trotzdem
Mann.
So dieses King Song. Weißt du, was ich meine?
Oh,
das wäre schon cool. Wie ist der Song nochmal? Hast du noch im Kopf? Ist auch egal. Halt wirklich so diese ist ja voll die glückliche Musik quasi auch, ne? Aber mit diesem Hintergrund in dem Song macht das halt, echt alles dark.
We are the Village Green Preservation Society. Genau, so hieß das.
Genau, ja.
Sag ich doch, ich kann sehr gut singen, lass mich in Ruhe.
Ja, jeder kann singen, bin ich der Überzeugung von.
Ja, dann geht halt wirklich tatsächlich das Geballer los. Danny sitzt auch natürlich wieder auf Patrouille in seinem Polizeiauto und er merkt, dass Angel relativ schnell ja, zahlenmäßig unterlegen ist.
Ja.
Und entscheidet sich einzugreifen.
Selbstverständlich.
Indem er der einen Fahrradfahrerin, die gerade ganz blazing drauf zukommt, einfach mal schön die Autotür vors Fahrrad hält. Und die Gude bricht sich halt einfach so 3 Nackenwirbel gefühlt, wenn sie
ja.
da runterknallt.
Mit Sicherheit.
Weil sie hatte ja natürlich auch keinen Helm auf.
Ja, das ist ein richtig Deathtrap gewesen.
Ja, das war echt brutal. Ja,
das ist richtig geil. Generell diese Schießerei, die ist echt, ich weiß nicht.
Guckt die ist gut.
Django Unchained an, das Ende von dem Film.
Ja,
so ein bisschen davor,
so
nur ein bisschen britischer.
Und weniger
keine
Blut.
Ahnung. Und weniger Blut.
Ist das britisch?
Das ist aber auch nicht schwer im Vergleich zu dem Ende von Django,
ja,
Alter.
Das stimmt. Das stimmt, nee. Das ist
natürlich
wirklich
nicht so
schwer.
Blutig, aber halt nicht weniger brutal, sage ich jetzt einfach mal.
Ja,
obwohl
ja,
obwohl man
das
sagen
stimmt.
muss, es wird immer nur in Schultern geschossen, mhm. nie in Körper oder Kopf. Meistens halt wird irgendwie der Kronleuchter runtergeschossen und der bringt dann die Leute um am Ende.
Ja, oder sowas. Es gibt keine direkten.
Das ist halt das Ding.
Es gibt keine direkten Killshots, das stimmt.
Ja.
Die gibt's nicht. Und das finde ich auch ganz gut so. Weil das, ich meine, ja, der Ton vom Film ist teilweise schon ein bisschen gesprungen, aber nie, also wirklich nur an ein, zwei Stellen und ja. Ansonsten wäre das ein bisschen too much geworden.
Ja, stimmt. Ja, was ist denn nach der Schießerei passiert? Also am Ende endet die, wo endet die Schießerei nochmal? Das fällt mir jetzt gerade gar nicht ein.
Ja, war Gott, das nicht?
Also die sind ja am Ende noch in der Polizeistation, das weiß ich noch.
Ja, genau, dann holen sie sich noch die Reste,
da holen sie sich die ganzen Polizisten noch zusammen auf ihre Seite sozusagen. Da
genau.
Gibt es ja noch den Stand-off mit dem Inspektor.
Genau.
Also mit dem Vater von Danny, wo Danny sich dann quasi auch entscheiden musste.
Mhm.
Nämlich jetzt meinen Dad. Der ja. ein okkulter Bastard ist, der irgendwie alle manipuliert hat, damit die Leute töten können. Unter dem Deckmantel des Pseudogesetzes sozusagen.
Richtig, ja.
For the greater good.
The greater good.
Oder stellt er sich halt jetzt mit seinen neu gewonnenen Kollegen von der Polizei, die ihm endlich glauben, also Nicholas, stellt er sich auf die Seite und entscheidet sich natürlich für die gute Seite.
Zum Glück.
Zum Glück, richtig. Und am Ende, ja, dann haut der Inspektor ab, glaube ich.
Genau, der ist dann erstmal kurz weg. Und dann ist der Final Showdown zwischen Simon Skinner und Nicholas Angel. Weil der mit einer Verfolgungsjagd im Auto, die gar nicht so lang ist, also die wirklich nicht lang ist, siehst nur dann Simon Skinner flüchten und der auf der Straße diesem verdammten Schwan ausweichen, den sie schon den ganzen Film über quasi eigentlich jagen.
Das ist im Prinzip der MacGuffin.
Ja, ein bisschen.
Ja.
Weicht aus und fährt halt direkt in so eine kleine Miniatur-Expo rein.
Genau, ja, so eine Modellstadt sozusagen.
Genau.
So alles in 1 zu 25 oder was.
Mhm.
So richtig klein.
Feierbar, ich liebe sowas.
Ja, das ist auch cool.
Ich liebe so Miniaturscheiß. Kannst
Godzilla spielen.
Ja, das ist so cool. Das ist voll so
geil.
Cool.
Ist echt geil.
Ja. Da bin ich wieder 8, das ist voll geil.
Ja, ja.
Und da kommt halt Nicholas Angel auch auf die Bühne und da ist noch ein kleiner Junge war halt da, der hat sich diese Expo gerade angeguckt, zufällig.
Mhm.
Der dann erstmal von Simon Skinner quasi als kleine Geisel genommen wird und es kommt zum finalen Showdown zwischen den beiden. Nicholas Angel gewinnt, indem er Simon Skinner sowas von den Uppercut verpasst, dass er so hinfällt, indem er sich dann nämlich die Spitze von dem Kirchturm durch den unteren Kiefer rammt.
Aus der Mundöffnung wieder herausragend rammt. Also das war schon richtig ekelhaft, Mann.
Ja, vor allem, wie er dann da hängt.
It hurts.
It hurts so bad. Und wir so, Alter, da hilft kein Bepanthen.
Ja. Dann ging es ja, glaube ich, trotzdem noch ein bisschen weiter, ne?
Ja,
es gab
dann
ja dann noch im Prinzip die vorletzte Szene.
Dann kommt ja erstmal wieder der Vater von Danny.
Genau.
Der
Danny ja dann als Geisel nimmt sozusagen.
Genau, richtig? Genau.
Am selben Standort in diesem Modellding.
Wo Nicholas Angel einfach mal sagt, so, Alter, jetzt komm, du hast verloren, jetzt lass gut sein, jetzt verdammte Scheiße.
Einfach, ja. Mhm.
Und er sieht es tatsächlich ein nach mehreren Sätzen, die quasi nichts anderes sagen wie, du hast jetzt verloren, halt dein Maul. Lässt er Danny los, springt in das Auto, in das Polizeiauto rein, fährt, will wegfahren, will flüchten, wird dann in dem Auto allerdings angegriffen von dem Schwan, die Nicholas und Danny vorher noch eingesammelt haben.
Ah, und der Schwan fängt einfach an zu fauchen. Du siehst nur noch, wie... Ja, ist so geil.
Siehst du noch, wie diese Karre von ihm über dieses Feld fährt.
Ja.
Und auf den einzigen Baum, im ganzen
ein
Feld.
Ein Baum, riesiges Feld, ein Baum. Buck.
Und er fährt natürlich dagegen.
Ist schon geil, ja.
Ja, dann gibt's...
Gibt's einen Sprung, glaube ich?
Nee, noch nicht. Danach sind sie ja im Polizeipräsidium und der Typ vom CCTV, der die ganze Zeit im Polizeipräsidium an diesem Monitor sitzt, kommt raus, als Last Survivor.
Mit so einer riesigen Jagdflinte, also mit diesem Trichter vorne dran, so richtig, what?
1934.
Richtig, so im Prinzip der letzte Überlebende, der NWA, der jetzt versucht, alles nochmal rumzureißen. Also sind wirklich wie so Kamikaze-Kämpfer gehen die davor.
Schon.
Du hast verloren, du kannst nichts mehr machen.
Ja.
So, weißt du? Zumal diese Village of the Year Juroren
ja schon
in der
schon
Stadt
da.
Stehen. Die stehen während dieser Schießerei in der Stadt.
Es ist vorbei.
Diese Stadt. Es ist vorbei. Ihr werdet spätestens jetzt nicht mehr Village of the Year. So, ist total geil. Und wie gesagt, er versucht halt Nicholas Angel, also den Initiator der ganzen, des Downfalls der NWA halt einfach zu erschießen mit dieser überdimensionalen Flinte. Und Es kommt zum herzzerreißenden Moment. Danny wirft sich à la Bad Boys oder keine Ahnung, wie hieß der andere Film, Point Break, vor Nicholas und lässt sich in die Brust schießen.
Ja, so. Nicholas knockt den Dude aus und dann gibt's einen Sprung.
Naja, wie ist denn das? Er stößt ihn dann in die Asservatenkammer, in diese Waffenkammer rein.
Ja, stimmt.
Wo dann halt in der Mitte des Raums noch diese riesige Säbel steht, die halt beim Hausmeister von fucking Hogwarts beschlagnahmt worden ist, wenn ich das mal so sagen darf.
Das klingt halt gar nicht mal so abwegig, ne? Vielleicht ist das ein Sequel zu den Harry Potter Teilen. Das ist Mr. Filch, wie er seinen Ruhestand genießt und Muggelwaffen sammelt. Ja. Stell ich mir ganz witzig vor. Die Seemine ist ein
Rohrkrux. Genau. Naja, aber wie auch immer halt, ne? Der Bauer im Prinzip, der unverständliche Bauer. Und du, Seemine, blablabla, wissen wir Bescheid. Und du siehst nur, wie der CCTV-Typ einfach über diese Mine stolpert und auf einmal löst diese Mine halt aus, die ja vermeintlich nicht mehr scharf war, aber natürlich war sie scharf. Und die komplette Polizei, das komplette Polizeipräsidium geht halt Flammen auf und explodiert. Und du siehst halt im Prinzip dann, vorletzte Szene, sag ich jetzt mal, wie Nicholas
über einem Grab steht er.
Ja, nee, er sagt, noch waren sie ja im Schutt von der Polizeistation. Ach so, du siehst final nochmal Danny, wie er da liegt, angeschossen, plus überschüttet mit Schutt und so weiter, also mit Trümmern. Und dann gibt's ja den großen Cut. Richtig, genau. Ein Jahr später, wo Nicholas dann auf dem Friedhof steht. Sehr traurige Szene, weiß erstmal nicht, was abgeht. Er geht zu einem Grabstein hin. Und es ist so geschnitten, dass du nur den Nachnamen siehst auf dem Grabstein.
Steht Butterman drauf. Ja. Das kann also halt alles sein, ne?
Richtig. Es kann jetzt seine Mutter sein, es kann der Vater sein, also
oder
der
Inspektor, es kann Danny sein.
Oder es kann Danny sein. Man muss dazu sagen, Dannys Mutter ist schon früh gestorben.
Genau.
Also die hat man nie kennengelernt oder so. Deswegen war es halt unklar, es könnten jetzt halt drei sein. Ja,
zu guter Letzt. Das war tatsächlich ja der Grund, warum der Vater von Danny damit eingestiegen ist. Weil die Mutter von Danny ist ja durchgedreht, als sie einmal nicht Village of the Year gewonnen haben. Da ist die Frau durchgedreht und hat sich umgebracht.
Richtig, das war ja der Todesgrund am Ende.
Genau.
Und das war dann auch der Initial Spark sozusagen, da so ein bisschen straight her durchzugreifen als Nachbarschaftswache.
Richtig, genau.
Mir fällt gerade auf, Nachbarschaftswache könnte, also NWA könnte auch NWA sein, Nachbarschaftswache.
Stimmt, ja.
Könnte auch eine Abkürzung
auch sein. Ey, das würde in der Synchro...
Das würde ich Probleme ersparen. Müsstest du nicht Schildchen austauschen.
Ich habe den Film nie synchronisiert gesehen. Ich habe den nur auf Englisch gesehen. Ja. Aber das wäre halt eine richtig gute Übersetzungsmöglichkeit in Deutsch.
Würde funktionieren, ne? Ja. Ist mir nur gerade aufgefallen. Ja, und wer läuft dann ins Bild?
Danny.
So, und es stellte sich dann heraus, dass es halt tatsächlich das Grab der Mutter war.
Genau.
Wo sie dann halt beide ein Jahr später noch davor standen. Danny geht es gut, er wurde zugenäht. Man weiß nichts darüber, wie sein Genesungsverlauf sozusagen war. Aber das ist dann, glaube ich, meines Wissens jetzt gerade das Ende des Films. Ne?
Ja.
Danach passiert nicht mehr viel, außer dass er halt von London noch einen Anruf bekommt. So nach dem Motto, wir brauchen jemanden wie dich wieder hier.
So bitte, ne? Wir versuchen dich einfach zu erreichen.
Wir brauchen unseren Supersoldaten zurück und ne, for the sake of storytelling, sagt er dann, nein, ich bleibe bei meinen wahren Freunden in Stanford. So nach dem Motto.
Denn die Freundschaft ist der wahre Gewinn.
Ist der wahre Gewinn.
Ring. Freeze frame. Ja. High five in der Luft. Ja, und dann, Nicholas hat inzwischen ein eigenes Haus in Stanford und er wohnt glücklich und zufrieden dann da und verweilt weiterhin in der Stadt.
Richtig, 20 Jahre zu früh sozusagen, bevor er sich eigentlich hätte erträumen lassen, mal aufs Land zu ziehen. Und aber der, jetzt könnte er glücklicher nicht sein.
Der Film endet mit Nicholas und Danny beide wieder im Auto auf Patrouille und sie kriegen eine Durchwahl. So hier bei der Kirche, da und da fährt einer zu schnell. Alles klar, zack, mit durchdrehenden Reifen geht's ab.
Mit absoluter Confidence. Auch in einem neuen Firmenwagen dann. Ne?
Richtig.
Weil die haben ja natürlich Budgetaufstockung bekommen. Das sollte man daran, glaube ich, erkennen.
Ja.
Weil vorher war das so ein richtig billiges Scheißauto, was die da gefahren sind. So alles Plastik und so voll so ein weißer
Billo-Auto.
Ja. Und am Ende halt wirklich schon ein schickeres Auto. Das hat man richtig gesehen.
Ja, ja 100 Pro, ne? Ja. Wenn du dir überlegst, ne? Der Prestige-Cop aus London. Wenn das an Publicity kriegt, wo der hin ist.
Die komplette Dorfkernkriminalität aufgelöst. Ja. Ich meine, gut, das ist natürlich sehr fragwürdig, ob man so vorgeht, indem man halt einfach beschlagnahmte Waffen klaut, sozusagen Gunblazing macht und einfach hier irgendwelche Standoffs in, ja, in der Innenstadt macht, in dem scheiß Dorf irgendwo.
Der Mann wäre eigentlich auch im Gefängnis.
Ja, theoretisch schon.
Wegen versuchtem Mord mehrfach.
Das fand ich auch so. Eine Szene, da ist es mir aufgefallen, und zwar als einer der Maskenmänner, man weiß ja jetzt nicht genau, wer die Floristin getötet hat. Ne?
Das ist das Ding. Ja, man weiß nie ganz genau, wer wen jetzt umgebracht hat.
Genau, ja. Es gab nur eine Szene, wo er sich das vorgestellt hat,
genau,
wie Skinner wäre. Ja. Da hat man das Gesicht unter der Kutte gesehen, das war Skinners Gesicht, aber es war nicht Skinner.
Richtig.
Ne? Also es war nur eine Vorstellung. Deswegen, man weiß nicht, irgendeiner von denen halt.
Genau.
Und da, auch ein kleiner Fehler, er rennt blind dem Maskentyp halt hinterher, aber hilft ihr nicht. Weil theoretisch hätte sie ja überleben können.
Sie hätte das vielleicht schaffen können.
Es sah schon sehr, aber du hast sie noch wimmern gehört. Das heißt, ne, normalerweise wäre jetzt eigentlich dein Job gewesen, als richtig guter Bulle natürlich der Frau zu helfen. Ne?
Aber naja,
also, das ist halt wieder so Storytelling. Da musst du halt gucken, wie du es machst. Aber da gab es so einige so kleine.
Natürlich, sehr klar. Auch das ist mir, habe ich dann, als wir den geguckt haben, habe ich ja auch gesagt, ganz am Anfang, als er die Tour bekommen hat durchs Präsidium, und das CCTV von diesem Kaff war viel zu gut.
Ja, stimmt,
also
das
wirklich
hast du auch gesagt während dem Film, ja.
Viel zu gut, ne? Also ich meine, ja.
25 Bildschirme, so kleine zwar, aber halt, ey, so krank vernetzt ist kein verfickter Vorort. So.
Richtig.
Das ist vielleicht London itself, aber nicht.
Ja.
Aber nicht irgendein Dorf dann, ja.
Du hast in Großbritannien halt wirklich, ich finde, das ist schon heftig bei denen, die
gruselig.
Überwachungskameras.
Gruselig.
Das ist krasser als in vielen anderen Ländern.
Ja.
Und klar, da ist es.
Dafür ist London ja bekannt.
So. Normal,
es gibt wenig Länder, in denen das so krass.
Es gibt wenig, wofür die bekannt sind, aber wenn, dann für
Überwachungskameras. Was ist CCTV überhaupt? Es kann ja sein, dass jemand überhaupt nichts mit dem Begriff anfangen kann.
Ich weiß gar nicht, was die genau über.
Ich guck mal und du erklärst, was es ist.
Das ist quasi die Überwachung von öffentlichen Plätzen durch Überwachungskameras, um.
Und zwar.
Also alles, jeden scheiß Winkel. Es gibt keinen toten Winkel, wenn du ein gutes hast. In London hast du keine Ecke, wo du nicht in der Hinsicht so beobachten werden kannst.
Closed Circuit Television.
Aha. Das ist halt schon ziemlich krass. Aber wie gesagt,
das steht
in so einem.
Auch zu, voll in der Kritik da drüben.
Ja, natürlich. Ich hätte auch keinen Bock drauf. Ich finde es wichtig an einigen Stellen und Plätzen, ja, absolut. Aber halt nicht in jeder Drecks-Piss-Ecke, weißt du?
Es ist halt da wirklich in jeder Drecks-Piss-Ecke.
Ja.
Also Ich weiß noch, da war ich mal in London und da sind wir mal aus dem Hotel, also ein Kumpel und ich, sind aus dem Hotel rausgekommen und es war wirklich, du hattest die Straße und es gab wirklich nur so eine kleine Nische, wo die Mülltonnen stehen.
Mhm.
Wirklich nur so eine kleine Nische. Und selbst da war eine Kamera.
Ja.
Und das war jetzt keine Kamera von dem Anwohner, der gucken will, ob die Mülltonnen angezündet werden oder nicht, sondern das war eine städtische Kamera von London so.
Ja.
Also das wurde 6 Kilometer Kabel irgendwo hingelegt zu so einer Zentrale, wo halt 600 Polizisten sitzen und wirklich nur das machen. Also in Bildschirme starren, um zu gucken,
richtig,
ob da irgendwas suspicious ist. Das ist schon krank irgendwie.
Und das war halt viel.
Dass man das überhaupt braucht. So.
Ja, ich verstehe es auch nicht. Und das war halt viel zu aufwendig für so ein kleines Dreckskaff. Und da hätte der schon stutzig werden
schon
müssen.
Sehen können. Ja,
vor allen Dingen er, der so dargestellt wird als der Super-Detektiv, der Super-Batman-Style beste Detektiv der Welt.
Man muss sagen, er hat ja viel überhört. Ne? Allein wenn man Skinner mal wörtlich genommen hätte teilweise, auch wenn er jetzt nicht viel damit zu tun hatte. Weil Skinner war ja am Ende kein Täter.
Seine Alibis.
Ne? Also,
naja,
er war Täter, ja, aber.
Seine Alibis waren wasserdicht.
Eben, genau deswegen.
Das war das. Er hat.
Trotzdem hätte er zwischen den Zeilen gelesen und wirklich mal wahrgenommen, was der wirklich sagt, teilweise, wäre das halt
nicht,
schon.
Nicht mal das. Der Moment, wo er Skinner verhaften wollte und wo er die ganzen Argumente gebracht hat, hätte er auch nur 2 von seinen 6 Argumenten mal geprüft. Und nicht nur einfach gesagt, ha, damit krieg ich ihn, sondern.
Hast recht, ja, klar.
Zum Beispiel
ja,
das mit seinem, weil die Floristin war seine Cousine. Und er hat ihr,
Sissy Skinner, irgendwas.
Ja, genau.
Bla, genau.
Angel wollte ihm vorwerfen, quasi, dass er ja durch die familiären Ties und durch den Sissy Skinner Spitznamen, weil er früher als Kind Ballett gemacht hat, dass er da irgendwie noch Rachegefühle gegenüber seiner Cousine hatte. Ja, dass er halt stolz auf seinen Hintergrund ist mit Ballett und sowas. Das hätte er halt ganz einfach überprüfen können.
Easy as fuck, ja.
Zum Beispiel. Mhm. Und das war auch so ein Punkt, der halt ganz stark die Verbindung zum Opfer dargestellt hat.
Ja, stimmt.
Das war einfach verkackt. Und wie gesagt, wenn der halt so ein Superdetektiv gewesen sein soll, dann hätte er seine Anschuldigungen doch mal irgendwie gecheckt, oder nicht? Also so stelle ich mir das zumindest vor.
Ja, aber so funktionieren dann wahrscheinlich Edgar Wright-Filme wieder nicht.
Natürlich.
Weißt du, was ich meine? Weil ja. wir gucken ja kein Krimi gerade.
Ja, wir gucken keinen Tatort.
Ich will ja nicht die Marken, was
du sagst. Nee, wir gucken keinen Tatort, hast du recht.
Wir gucken halt keinen Tatort. Genau, das ist es halt. Ne? Du brauchst halt Material für die Szenen, die er halt so schneiden will, wie er sie schneiden will. Genau. Und da passt es nicht so rein, also nicht so viel Logik rein. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja, natürlich.
Das soll eine zusammengehängende Geschichte sein und es ist auch eine sehr komplexe Geschichte geworden. Ich habe das heute während des Podcasts 2 oder 3 Mal echt gemerkt, weil du kommst raus.
Ja.
Also chronologisch komme ich da raus bei dem Film. Also ich habe jetzt nicht so krasse Probleme, irgendwie einem Film zu folgen. Vor allem nicht, wenn ich ihn von 1,5 Stunden erst gesehen habe. So. Aber bei dem Film fand ich das krass. Aber es ist auch faszinierend dann.
Ja.
Weißt du? Weil es halt einfach, ich weiß nicht, es nimmt einen ein bisschen ein. Ist cool.
Ja, absolut. Aber der Film, wie wir es jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, der ist super schwer chronologisch nachzuerzählen, weil eben so viel in so kurzer Zeit passiert und mit dem mit diesem Schnittstil von den Edgar Wright-Filmen finde ich, da verwirfst du das voll schnell ineinander, die Sachen teilweise.
Ja.
Das passiert wirklich extrem schnell. Wir mussten ja heute auch 2-3 Mal zurückrudern, bis wir alle Themen wieder drin hatten. Und wir haben jetzt echt, also allein die ganzen Shootouts und sowas in der Stadt und sowas, die Szenen, da haben wir so viel nicht erzählt, weil es einfach storytechnisch nicht ganz so relevant ist, aber trotzdem sehenswert und lustig, verdammt nochmal.
Mhm. Also ja, darum geht's ja am Ende. Das ist ja im Prinzip so eine Crime-Komödie oder so.
Ja.
Es ist ja eigentlich wirklich nur eine Komödie.
Es ist ein Buddy-Cop-Film. Wenn man es mal ganz genau nimmt, ist es ein Buddy-Cop-Film.
Ja,
dann ist es ein
logischerweise, ja.
Dann
ja,
ist es Lethal Weapon auf britisch.
ja. Könnte aber sein, ja. Könnte also, man so betiteln auf jeden Fall.
Es sind ganz klassische Buddy-Cop-Tropes, wie sie es halt auch genommen haben aus dem Film wie Bad Boys 2, Point Break, Lethal Weapon und sowas. Das ist
bam, 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 wie er auf dem Boden liegt, überlegt sich noch,
Keanu
auf seinen
Reeves.
Vater zu schießen.
Ja, genau.
Ja, Keanu Reeves, überlegt sich noch, auf seinen Vater zu schießen. Ich kann's nicht und schieß einfach wutentzürnd 15 Mal in die Luft. Ah!
So gut nachgestellt.
Aber einfach 1:1 geklaut, wie aus der Szene, wo sie zusammen den Film gucken und so.
Genau.
Mit der, ja, ist schon ziemlich cool. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Jetzt habe ich aber noch eine abschließende Frage an dich, und zwar Shaun of the Dead bis jetzt oder Hot Fuzz?
Oh, Hot Fuzz.
Ja?
Ja.
Ist dein Fave?
Hot Fuzz, definitiv.
Okay, cool. Nice.
Aber mein Fave kommt erst noch.
Ja?
Ja.
Oh, Foreshadow.
Mein Fave kommt nämlich in der nächsten Folge, wenn wir in der nächsten Folge reden wir über The End of the World. Da reden wir über den dritten Teil der Cornetto-Trilogie.
Exakt, richtig, genau.
Tatsächlich, glaube ich, nicht so viele gesehen haben wie die ersten zwei.
Auf keinen Fall. Kann ich mir nicht vorstellen zumindest, ja.
Ja.
Aber ist nice. Ist ein guter Film.
Auch, ich finde ihn sehr gut, weil er halt wieder in eine komplett andere Richtung dreht. Also nach einer halben Stunde switcht der Film einfach nur komplett.
Das stimmt, ja. Und ich finde, er hat auch die Elemente von Edgar Wright und generell diese Schnittelemente völlig anders verarbeitet.
Ja.
Also es ist ein anderer Film.
Mhm.
Der fällt für mich aus dieser Trilogie. Ich kann es aber nicht, ich bin einfach offiziell dumm, Leute.
Ich mache irgendwann eine Compilation Trilogie. Von dir, wo du einfach nur 25 Mal Trilogie sagst.
Trilogie. wie gesagt, der sticht am meisten raus, finde ich. So.
Ja, stimmt.
Aber ich sage jetzt nicht, ob ich es positiv oder negativ meine. Bis jetzt ist es bei mir tatsächlich Shaun of the Dead.
Ja, okay. Dann,
ich finde den geil. Ich finde den bis jetzt besser als
was. Das ist okay, dass du eine Meinung hast, die ist halt falsch, aber das ist in Ordnung. Das ist halt
definitiv falsch, ja. Also, Leute, ihr wisst Bescheid.
Aber das ist schon okay. Das ist schon okay.
Na gut, wie gesagt, wir treffen uns dann beim nächsten. Hörst du das auch?
Scheiße, sie kommen.
Schon wieder. Krieg der Welten.
The Greater Good. The Greater Good.
Kacke. Greater Good, genau. Sie wollen mein Blut.
Aliens.
Ja gut, damit hat die Sirene heute mal wieder den Feierabend eingeläutet offiziell. Pünktlich zum Schluss dieser Folge möchten wir euch noch Folgendes ans Herz legen, Frank.
Ihr könnt uns hören auf Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple, also iTunes, auf jedem Podcatcher eurer Wahl, auf podcast.de sind wir auch zu hören.
www.feierabendgold.de
könnt ihr natürlich auch gerne reinhören, unsere Website, könnt uns gerne schreiben, auf Insta, auf Twitter, könnt ihr uns gerne eine Rezension da lassen, natürlich, wo es geht. Auf Spotify könnt ihr uns jetzt auch 5 Sterne hinterlassen. Und nochmal, wir hatten es neulich auf Instagram.
Ja. Bitte,
wir haben,
haus raus.
Wir haben echt einen kleinen Milestone.
Ja.
Also einen kleinen Meilenstein geknackt. Wir hatten vor ein paar Tagen jetzt, für uns schon, Also für uns persönlich.
Für unsere Persistence, die wir an den Tag legen. Also muss ich sagen, es ist schon ein kleiner großer Meilenstein.
Wir haben jetzt, wir haben die 2000 Streams geknackt und sind bei über 700 Abonnenten.
Ja, bei 722.
722 Abonnenten sind wir insgesamt. Also das ist
mehr, als wir uns je erhofft hätten.
Yo, das ist schon brutal viel, yo.
Wir können nur wieder Danke sagen und natürlich sorry, dass wir nicht so oft hochladen aktuell. Aber wie gesagt, man muss dazu sagen, so ein bisschen sind wir auch unzufrieden gerade mit unserem Equipment. Das muss man ganz klar dazu sagen.
Ja, das stimmt.
Da werden wir dieses Jahr definitiv so der Plan noch aufstocken.
Richtig.
Und spätestens dann ist es, glaube ich, auch alleine motivationstechnisch wieder eine ganz andere Ausprobation.
Ich denke auch.
Bei mir persönlich.
Ich denke auch.
Und wie gesagt, Leute, bleibt, stay tuned. Bleibt am Ball.
Bleibt gesund.
Bleibt gesund vor allem. Und
sagt eurer Tante, sie soll Feierabend, Gülter.
Verdammte Scheiße nochmal.
Wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Auf Wiedersehen.
Bye, bye. Feierabend, Feierabend, das ist doch, was ihr alle wollt.